Hey guys, what's up? This is Karan Hittman, and you're listening to The Upside, the fantasy football podcast with Christian and Raphael. It's going to be a great session. Make sure you guys continue to tune in for more.
Herzlich willkommen, meine lieben Football-Freunde, bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian und an meiner Seite ist wie immer Raphael. Ihr hört unsere erste Folge dieses Jahr zum Start-Sit-Saturday. Yes. Es geht los. Raphael, wie hyped bist du auf einer Skala von 1 bis Vulkanausbruch?
Mal 10 Vulkanausbruch. Ich bin komplett hyped. Ich war ja kurzzeitig beim Season Opener abgefuckt, ne? Du weißt warum. aber das hat sich gelegt, weil das Spiel dann irgendwann angefangen hat und die Offseason ist vorbei, ne? So, lass uns nichts vormachen. Endlich ist sie vorbei, ne? Ich meine, Shoutout an alle Podcaster draußen, ne? An Saturday Kick, an Mighty Five, an Adrian draußen. Ich habe jeden Artikel gelesen, ich fand alles geil und so, aber diese scheiß Offseason ist endlich vorbei und endlich geht's los, Mann. Wir haben Football, Junge!
Ja, so ist es. Besser hätte ich es nicht beschreiben können. Wir haben Football. Ich habe heute Morgen natürlich die Condensed Version gesehen und ich hatte Football. Ich hatte Tränen in den Augen. Wie war es für dich?
Mega. Also vielleicht um einmal was Negatives zu sagen, dieses Ausbuhen, als sie da in der Reihe standen, das war abgrundtief disgusting des Grauens. Ne? Aber darauf wollen wir vielleicht nicht eingehen, weil es einfach zu negativ ist und wir wollen nicht so viel Negativität in unserer Umgebung haben. Aber das war echt schlimm. Aber an sich, es war einfach aufregend, die Spieler zu sehen. Ne? Ich meine, ey, wir haben keine Preseason gehabt und deswegen... Ich kann es gar nicht in Worte fassen. Ne? Es ist einfach so geil gewesen, die Spieler zu sehen, diese Emotionen und alles. Es war einfach so geil und ja, es war einfach unfassbar. Ne? Es war geil.
Ja, so ist es. Live bestimmt noch geiler. Ich habe es ja, wie gesagt, nur in der Kondens gesehen. Aber auch da hatte ich Spaß, kann ich sagen. Meine Takeaways. Draftet keine Kansas City Wide Receiver, haben wir ja schon immer gesagt, tut es einfach nicht. Wer sich jetzt Sammy Watkins vom Waiver Wire holt, der ist selber schuld, sag ich. Aber dazu am Dienstag dann mehr. Genau wie wir eigentlich vermutet haben, ne? Also Kansas City hat keinen festen Wide Receiver. Vor allem das Geile ist ja, Mecole Hardman wurde in der Offseason super gehypt. Jetzt ist auf einmal Demarcus Robinson, der genauso viele Targets sieht wie Tyreek Hill. Wird sich nächste Woche auch wieder ändern. Kansas City, man kennt es. Ja, und vor allem auch, was wir vermutet haben, die Texans sind über die Mitte gekommen, haben viele Dump-Off-Pässe gemacht. Das Problem dabei war leider nur, dass Will Fuller irgendwie die ganzen Pässe über die Mitte gefangen hat. Und eben David Johnson natürlich die Dump-Offs, klar, wie vermutet. Aber ja, Randall Cobb war dann eben nicht so viel unterwegs. Brandon Cooks, deswegen ein kleiner Hinweis auch noch. In der Folge haben wir Brandon Cooks als Starter gesagt. Wir haben das auf den sozialen Medien natürlich wieder zurückgerudert, nachdem wir gehört haben, der ist questionable. Also folgt uns auch bei Twitter oder Instagram @UpsideFantasy. Vor allem bei Twitter. Bei Twitter sind wir sehr viel mehr aktiv als auf Instagram. Deshalb, ja, das ist sehr wichtig. Was sagst du zu Clyde Watzilla?
Nee, ich muss dazu noch mal kurz einhaken.
Okay.
Es ist halt so, dass die Zeitverschiebung halt auch wirklich ein paar Stunden beträgt, ne? Und ihr müsst halt, ja, wie soll ich das sagen? Guck mal, die Rankings zum Beispiel, die ich veröffentliche, ne? Die ersten, die so rauskommen, mittwochs, donnerstags, je nachdem, wie viel Zeit ich habe und wie lange ich mich ransetzen kann, das sind Rankings für den ersten Überblick, sag ich mal, ne? Damit, ich weiß, alle sind aufgeregt und alle wollen wissen, wen soll ich aufstehen, wen soll ich sitten und auch Fragen Dienstag, Mittwoch, Donnerstag zu irgendwelchen Sonntagsspielen machen relativ wenig Sinn. Ich kann das verstehen, dass man aufgeregt ist und trotzdem fragt. Aber diese Rankings, die ersten, die von mir kommen, die sind nicht die endgültigen, weil einfach so viel passiert. Ne? Du hast Spieler, die questionable sind, die dann full to go sind. Dann hast du Spieler, die am Donnerstag nicht trainieren. Dann hast du Aussagen von Coaches, Aussagen von Beatwritern. Dann hast du irgendwelche O-Liner, die ausfallen. Dann hast du einen Cornerback, der ausfällt gegen irgendeinen Wide Receiver. Also es passiert noch sehr, sehr viel. Ne? Ich habe extra am Mittwoch oder am Donnerstag nochmal die Rankings überarbeitet, hab Fuller hochgebumpt, hab Cooks downgegradet, hab sogar noch ein paar Tipps gegeben, zum Beispiel Chris Thompson über Brandon Cooks und sowas. Also ihr müsst da bis zum Ende leider dranbleiben, weil einfach viel passiert, ne? Und die spielen halt dann um 3 Uhr nachts oder um 2 Uhr nachts. Ja, und meistens kommt dann gegen 8, 9, 10 Uhr abends dann halt noch eine Meldung rein, die man halt noch mit beachten muss, ne? Also wie gesagt, die ersten Rankings, die kommen, sind nur so für den ersten Überblick. Und halt die Rankings, die ich dann Samstag veröffentliche, das sind dann so die, die man for real nehmen kann, wenn man das so sagen kann. Deswegen seid auf jeden Fall bis zum Ende dabei. Folgt uns auf jeden Fall auf den sozialen Netzwerken, weil ich da auch viel Twitter und Empfehlungen gebe, dies, das. Und ja, guckt immer auf Patreon vorbei. Ich aktualisiere die Rankings und dann wisst ihr Bescheid.
So ist es. Patreon ist www.patreon.com/upsidefantasy.
Genau, deine Frage war, was ist mit Clyde Edwards-Helaire, ne? Ja, ja, geil, ne? Ich meine, die ersten paar Carries hat er ziemlich verkackt, ne? Da ist er mal, ich glaube auch Tackle for Loss und so und hat nicht viele Yards gemacht. Und dann ging's richtig los, ne? Dann kam er ans Rollen, ne? Ich meine, ich war ja überhyped nach dem Draft, ne? Das war ja der letzte Pick in der ersten Runde. Da war ich ja all in. Dann ist mir das aber ein bisschen zu sehr übergeschwappt nach dem Damian Williams Opt-out, dass Leute den schon an 5 gezogen haben, an 6 gezogen haben. Das ist dann ein bisschen eskaliert. Deswegen, ich habe 0 Clyde Edwards-Helaire-Shares, ne? Was auch sehr, sehr bitter ist. Aber ja, dass sie den so krass featuren, dass sie dem da 23 Carries geben, wie viele der bekommen hat, ey, das ist komplett, das ist crazy, ne? Und auch geil. Und auch Leute, die dann jetzt sagen, ja, der hatte nur 2 Targets der hatte 5-6 Goal-Line-Carries, hat keinen verwandelt. Jungs, Mädels da draußen. Was soll der noch machen? Der hat 20 Punkte gemacht in seinem ersten Spiel. Der wird schon noch mehr Targets bekommen, wenn die Chiefs auch mehr im Rückstand sind. Das war einfach auch game-scripted geschuldet, dass der einfach nur 2 Targets gesehen hat. Ne? Aber wenn die noch dazukommen, dann hast du da, dann, wenn er jetzt noch 2 Touchdowns gemacht hätte, dann wäre der Running Back 1 overall für diese Woche gewesen. Deswegen, also, das war schon ziemlich geil. Freut euch an dem, was ihr habt und seid drauf gespannt, was noch kommt von Clyde Edwards-Helaire.
Ja, ich gehe den Hype nicht ganz mit. Ich weiß natürlich, also war eine gute Performance von ihm, das kann ich gar nicht schlecht reden. Geh einfach den Hype nicht mit. Ne? Hat er 25 Attempts, wie du sagst, GameScript geschuldet vor allem, hat alleine 4 Attempts für 60 Yards oder mehr als 60 Yards, glaube ich sogar. Und die Attempts wird er halt auch weitersehen. Genau diese Big Plays, ne? Dafür ist eben auch die Kansas City Offense gemacht. Was mich ein bisschen stutzig macht, ist halt der Gegner. Ne? Die Texans haben letztes Jahr schon 5 Yards per Carry zugelassen. Das war ein Bottom-5-Wert. Dazu ist dann Nose-Tackle DJ Reader abgewandert. Second-Round-Rookie, wie heißt der? Ross Blacklock musste da eben rein. Also kann man schon mal machen gegen die Front von Texans, Houston. Ja, ich würde da nicht zu sehr eskalieren, aber ne, wie gesagt, war eine super Leistung.
Nee, sag ruhig.
Also ich würde ihn auch trotzdem, auch jetzt nach Woche 1, nicht an Position 5 draften oder so. Aber ich sehe natürlich klar die Upside, die er jetzt hat, und erkenne seine Leistung auch an. Das, was ich krass finde, ist, oder was ich interessant finde, nicht krass, sondern interessant, ist, dass David Johnson zum Beispiel Yards over Expectation per Attempt von 2,24 hatte und Clyde Edwards-Helaire nur von 1,52. Das heißt, Clyde Edwards-Helaire hat sehr stark oder profitiert einfach sehr stark von seinem Landing-Spot, ne, Kansas City, was für uns für Fantasy ja völlig scheißegal ist. Egal, wovon er profitiert, solange er von irgendwas profitiert, ist er halt ein geiler Fantasy-Spieler, und so ist es halt, ne?
Ja, richtig, genau. Es ist halt bei Running Backs halt so, und deswegen war ich auch so hyped, ne? Ich hatte den ja als Borderline Running Back 1, nachdem er dann zu den Chiefs gekommen ist. Weil es halt eine High-Power-Offense ist, ne? Hast ja auch gesehen, wie viele leichte Boxen er gelaufen ist. Das hat ihn natürlich auch gut getan, ne? Ist klar, wenn jetzt die Box voller ist, dann wird's halt auch schwieriger, ne? Ich glaube, Kevin Cole hatte da auch eine ganz geile Stat gepostet. Irgendwie Fantasy Points versus Expectation. Da hatte der outside the 5 expected 10,3 Fantasy Points, hat aber 20 gemacht. Und Inside 5 hatte der Expected 15,8 Fantasy-Punkte und hat aber minus 0,2 gemacht. Ne, da kann man mal sehen. Ja, aber trotzdem, ist eine High-Power-Offense und deswegen ist er halt ein Every-Week-Starter. Ne? Aber man muss jetzt nicht sagen, okay, der ist jetzt der beste Running Back der Liga oder so. Es ist einfach nur geil, dass ein Rookie einfach dann auch so abliefert. Ne? Hat mich sehr gefreut für ihn auf jeden Fall.
Ja, das mit dem Boxen ist tatsächlich ein Irrglaube gewesen, weil es einfach die Kansas City Offense sonst so gemacht hat, aber erst 36% der Zeit in eine Box mit 8 Mann oder mehr gelaufen. Und das ist eben schon beachtlich. Hat er, glaube ich, 7 Forced-Miss-Tackles, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also, wie gesagt, ne, ich will seine Leistung gar nicht schmälern. Auf offenem Feld war das schon echt gut, muss man sagen, kann man nicht anders
aber
sagen.
Aber nochmal zu DJ vielleicht zurück. Ja. Wie soll ich das sagen? Also, ich war schon überrascht, wie in Form er ist, ne? Also er sah schon ziemlich geil aus, ne? Auch so seine Körpersprache, seine Arme, so wie er sich gegeben hat und so, das war echt schon geil und hat einen super Eindruck hinterlassen. Das ist auch wieder so ein Problem, ne? Wir kommen ja gleich noch auf ein paar Sachen, auf so ein paar Defenses, zum Beispiel die Giants, ne? Ich kann die halt null einschätzen, weil wir halt keine Preseason-Spiele hatten, ne? Ich weiß nicht, wer da aufgestellt wird. Logan Ryan, wo spielt Bradbury, was macht der, wo, ne? Wer spielt im Slot und so? Kann man halt schwer sagen ohne Preseason. Und bei David Johnson ist halt auch das Ding, ne? Hätte ich in einem Preseason-Spiel gesehen, wie gut er in Form ist, hätte ich den fast, glaube ich, schon als Borderline Running Back 1 gehabt, ne? Und das ist halt mit so Cam Newton zum Beispiel. Ich habe keine Ahnung, was am Sonntag passiert. Ich weiß nur, ich will den in meinem Team haben, bevor der eskaliert. Oder ein Big Ben oder so, ne? Ich weiß nicht, wie die spielen, weil wir haben null Eindruck, ne? Bei sowas hätte es halt mega geholfen, ne? Bei einem David Johnson zum Beispiel. Und jeder, der den gedraftet hat, der hat auf jeden Fall alles richtig gemacht.
Ja. So ist es. Ich habe ihn.
Wo hättest du den gedraftet, wenn du den in der Preseason gesehen hättest?
Also es kommt drauf an, was für Preseason-Spiel es natürlich gewesen wäre. Ne? Vielleicht hätten wir gesagt, ja, bewertet das nicht zu sehr über, weil es gegen irgendwelche Code-Defender im Endeffekt gewesen wäre. Ne? Aber ja, wie du sagst, sah sehr gut aus, hat auch wieder seine Vision gehabt, seine Hesitations und eben auch sein Burst. Ne? Nach dem ersten, nachdem er den ersten hat aussteigen lassen, einfach wieder so zu beschleunigen und alles. Ne? Also quasi der Alte. Mal sehen, wie sich das fortsetzt. Ich habe noch für ihn getradet vor dem Spieltag, bin darüber sehr happy. Kann ihn jetzt teuer weiterverkaufen oder hoffentlich die Welle mit ihm reiten. Werden wir mal sehen. Also ja, sah gut aus. Und ja. Ihr merkt schon an unserer Tonlage, wir sind hyped. Und ich hoffe, ihr seid es auch. Ab morgen, erster Start-Sit Saturday, wenn am Samstag die Folge rauskommt, gibt es ein Gewinnspiel von Upside von uns. Es gibt was zu gewinnen. Was genau erfahrt ihr dann bei den Social-Media-Posts. Aber guckt mal rein bei Instagram oder Twitter @UpsideFantasy. Da werdet ihr sehen, was ihr gewinnen könnt.
Ja, genau. Also guckt auf jeden Fall, kommt auf jeden Fall, schaut auf jeden Fall vorbei. Es gibt auf jeden Fall was Geiles zu gewinnen. Das kann ich schon mal sagen. Und was ihr dafür tun müsst, das werden wir dann noch sagen. Aber Shoutout an denjenigen, der uns das zur Verfügung stellt, weil das kommt nicht von uns, sondern von einer bestimmten Person, die möchte aber nicht genannt werden, was es noch ehrenvoller macht. Deswegen Shoutout, danke dafür und viel Glück beim Gewinnspiel auf jeden Fall.
Wo wir schon bei Gewinnspielen sind, unser geschätzter Hörer Raphael Swiss Guy hat eine Kicktipp-Liga gegründet, bei der ihr die NFL-Spiele tippen könnt. Guckt da auch gerne mal vorbei. Der Link dazu ist in der Folgenbeschreibung angepinnt. Da gibt es auch was zu gewinnen von uns. Wir werden eine Cap sponsern und für die Leute, die keine Kappenträger sind, eben etwas Vergleichbares im gleichen Wert. Also völlig kostenfrei. Wer mitmachen will, ist herzlich willkommen. Bisher sind wir 60 Mann und Frauen und ich hoffe, es werden noch mehr. Steigt ein. Damit starten wir in die News, die auch schon erste Start-Sit-Empfehlung vielleicht beinhalten könnten. Die News. Wir haben nichts zu Quarterbacks, aber Running Backs. David Montgomery soll wohl nahe dran sein zu spielen am Sonntag. Also beobachtet das Ganze. Ich habe gleich noch einen Starter, deswegen will ich jetzt nichts vorweggreifen, aber beobachtet David Montgomery.
Ja. Ja, ist so. Also muss man beobachten. Ne? Terry Cohen wäre zum Beispiel ein super Pick, super Start. Aber wenn da jetzt noch mehr News kommen, dass er fitter ist, ne? Also ihr seht schon, ne? Es kommen halt über die Woche sehr, sehr viele News, deswegen nochmal ein Hinweis auf die Rankings, ne? Das sind keine endgültigen, die ich jetzt gepostet habe, sondern die kommen dann halt am Samstag, Sonntag und dann machen auch diese Start-Sit-Fragen auch nochmal mehr Sinn als zu früh, ne?
Ja. Dann bleiben wir bei Running Backs. James Robinson can handle the load. Das heißt, er kann die Workload handeln. James Robinson ist letztes Jahr für 2000 Yards bei Illinois State gelaufen. Das ist, die spielen im Missouri Valley Football Conference. Näheres hört ihr da auch bei unserem Kollegen Lukas Lulumadin. Wie heißt der nochmal? Mighty Five Podcast, genau. Und ja, James Robinson hat beim East-West Shrine Bowl war auch schon Rushing- und Receiving-Leader. Gut, ist jetzt nicht viel wert, ist sowas ähnliches wie der Senior Bowl, ne, wo alle mal spielen. Hat aber gezeigt, dass er eben aufs nächste Level konverten kann, sage ich mal. Sein Tape macht Spaß. Ich bin sehr froh, dass ich ihn am Dienstag schon genannt habe bei euren letzten Waiver-Wire-Pickups. Ich habe ihn auch ja in unserer Hörerliga in Runde 8, glaube ich, gedraftet. Also ja, ich glaube, ich wurde dafür ausgelacht. Aber,
ja. Nee, das war geil. Du hast gesagt, ich mache jetzt den Überreach und dann war der Überreach auf jeden Fall. Weil zu dem Zeitpunkt war Osikbo ja noch nicht auf IR. Ne?
Genau, ich habe mal einen rausgehauen und das könnte sich jetzt bewahrheiten. Ich sag's direkt. Also diese Woche weiß ich nicht, ob ich ihn starten würde. Es ist natürlich so, dass er, wenn er die Workload handeln kann, dann kriegt er eben auch die Workload. Und wir sagen ja immer, Volume kills, killt eben das Nicht-Volume. Und ja, deshalb kann man ihn durchaus starten. Ich würde sagen, diese Woche gegen die Colts ist es schon ein bisschen bedenklich. Was ich sagen will, wenn er ein schlechtes Game hat, er ist kein Ty Johnson, er wird auf jeden Fall dann nächste Woche genauso die Load kriegen, die Workload.
Ja, ist richtig. Also er ist ja momentan der Einzige quasi, der die Rolle füllt von Leonard Fournette. Man hat auch schon gehört, dass die Laviska Shenault auch als Runner einsetzen wollen. Dann ist natürlich noch Chris Thompson da im Receiving Game. Also da sind schon noch ein paar Optionen, aber er ist auf jeden Fall, er wird der Rushing Leader da sein auf jeden Fall. Die Frage ist halt nur, wie hoch ist das Upside, wie hoch ist das Ceiling? Und ich würde ihn jetzt nicht, ist kein Must-Start für mich auf jeden Fall, ne?
In der genau, Flex zum Beispiel. Genau. Kommen wir zu den Wide Receivern. Kenny Golladay, was soll ich sagen? Es schmerzt mir sehr. Also er hat Hamstring. Er hat nicht trainiert am Donnerstag. Freitag soll er wohl very limited gewesen sein, was auch immer das heißt. Also beobachtet da auch auf jeden Fall den Status Kenny Golladay. Ja. Ansonsten natürlich, ja,
Marvin Jones.
Marvin Jones auf jeden Fall. Vielleicht lohnt sich auf dem Wafer ein Stash nach Quintus Cephus. Was sagst du?
Wäre geil, ne? es ist einfach geil, wenn du solche Spieler wie Quintus Cephus, ey, wie geil ist das, wenn du den aufstellen kannst oder so. Es ist einfach geil, ja. Aber ja, nee.
Ja, da würde ich auch erstmal von abraten. Aber ja, in der tiefen Liga vielleicht, ne? Also in der Dynasty, wenn er verfügbar ist oder so, warum nicht, ne? Aber ich denke mal, entweder ist die Liga zu klein oder eben er ist vergeben. Aber ja, beobachtet das. Dann Cortland Sutton verließ das Training, hat ein MRI an der Schulter gekriegt. Ist aber noch nichts Genaueres bekannt. Da wird auch interessant sein, was mit ihm passiert. Also,
ja. Ich würde auch in deinen Ligen zum Beispiel auch einen Tim Patrick nochmal aufsammeln vom Waiver Wire, ne? Falls er noch da ist. Den fandst du auch mal eine Zeit lang ziemlich gut, ne? Tim Patrick.
Ja, genau.
Großer, genau. Physischer Wide Receiver. Den auch aufsammeln. Aber ich denke, also die letzten News waren halt, dass Sutton schon spielen soll auch, ne?
Alles klar, dann kommen wir jetzt endlich zu unseren Start-Sits und wir fangen an mit den Quarterbacks. Soll ich anfangen?
Let's go.
Ich habe als ersten Quarterback-Start Jared Goff und zwar deshalb, weil es einfach ein High-Scoring-Game wird. Das Over-Under ist bei 51,5. Ende der letzten Saison hat Jared Goff auch nochmal gezeigt, warum er in Fantasy eben ja ein guter Quarterback ist. Er hatte 25, 16, 17, 20, 25 Punkte. Und ja, auch wenn ich eben so die Upside von zum Beispiel Newton, auch vor allem als Season-Long-Starter, ne, du hast es eben gesagt, lieber mag, finde ich Goff diese Woche zum Beispiel im Vergleich zu ihm als, ja, sagen wir mal, Floor-Option besser als Newton, ja. Aber ja, Jared Goff geil. Ist mein erster Start, genau.
Geil, ich habe Jared Goff auf 13, also ich bin da ganz bei dir. Ich habe ihn auch in zwei Ligen. Ich erwarte auch einiges. Du sagst vollkommen richtig. In Real Life wahrscheinlich nicht unser favorisierter Quarterback, aber in Fantasy auf jeden Fall super Pick. Und ich habe ihn auf 13. Ich habe Cam Newton auf 14, lustigerweise. Eben aufgrund des Floors von Jared Goff.
Also du hast ihn auf 13 und würdest ihn starten?
Ich würde ihn starten, ja, auf jeden Fall. Ne, du hast ja deinen typischen gedrafteten Spieler wie Mahomes, Jackson, Watson, Prescott, Wilson, Josh Allen, Matt Ryan, Breeze, wie sie alle heißen. Und dann guckst du halt, ob du zwischen die ersten 12 sind bei Quarterbacks eigentlich relativ safe. Danach kommen halt so ungefähr die Streamer, ne? Ich würde sagen, so zwischen 15 und 25 sind so die Streaming-Quarterbacks. Und wenn dann einer von denen auf 13 oder auf 12, auf 11 ist, dann ist halt ein Strong Start, ne?
Und wer ist dein Strong Start?
Meiner ist, ja, wie sollte es anders sein? Derek Carr, er war ja schon mein Waiverwire-Pickup. Ich habe gesagt, ey, holt euch den auf jeden Fall. At Panthers. Trash meets Speed. Ja, Henry Rux, Brian Edwards, Waller, Renfro. Gegen diese Defense, ey, das wird Money, let's go. Ich habe richtig Bock auf dieses Spiel. Ich glaube, das ist, glaube ich, ein Spiel, was keine Aufmerksamkeit bekommt, aber was einfach, glaube ich, extrem geil sein wird, sich anzuschauen. Ich meine, wenn ich jetzt anfangen würde, die ganzen Defensivspieler aufzuzählen, die bei den Panthers nicht mehr da sind, dann würden wir jetzt noch 3 Stunden über die Panthers reden. Und ich habe einfach Bock auf Derek Carr. Ne? Laut PFF war Carr in Sachen Deep Passing Performance in 2019 17. von 32 und das halt komplett ohne Waffen. Ne? Der hatte nur Darren Waller zur Verfügung und war trotzdem mediocre, sag ich mal. Und von daher, ich habe Derek Carr at Panthers. Ich habe richtig Bock auf Derek Carr. Ich habe Derek Carr auf 16.
Ja, du hast dein ganzes Waffenarsenal angesprochen. Im Zweifel checkt Derek Carr down to Jalen Richard. Aber gut, Derek Carr wird die Punkte machen in Fantasy. Ich hasse ihn ja in Real Life, deswegen musste mal so eine kleine Spitze sein. Aber für Fantasy, wie du schon sagst, er ist vor allem auch eine interessante Option für Woche 2 gegen New Orleans. Die haben letztes Jahr, also man muss dazu sagen, auch alles, was später kommt zu Defense-Performance. Defenses sind über die Jahre nicht so stabil wie zum Beispiel Offenses. Das heißt, die Leistungen können pro Jahr sehr schwanken. Aber letztes Jahr war die New Orleans-Defense eben schlecht gegen Quarterbacks im Fantasy. Und ja, deshalb könnte er eine interessante Option für Woche 2 auch dann direkt sein. Das heißt, ihr habt direkt 2 Wochen abgedeckt. Let's go. Ja, mein Sleeper für diese Woche hat sich ein bisschen erledigt. Die News haben wir eben vergessen, weil du sie mir kurz vor der Folge noch geschickt hast, weil es ja am Dienstag schon mein Waiver-Wire-Ad war. Und das ist Tyrod Taylor. Den hatte ich vor allem in Daily Fantasy Football als Stack mit Hunter Henry, hatte ich den groß im Gepäck, weil ich dachte, geil, das wird abgehen. Aber jetzt sagst du mir, die haben Mike Pouncey ist sowieso verletzt, genau. Und dann sind noch 3 aus der Offensive Line fraglich, oder wie war's?
Ja, Trey Turner hat Knie und Brian Bulaga hat Hamstring. Die sind alle questionable und Mike Pouncey ist komplett out.
Deswswegen schmeiße ich kurzerhand, alles um. Ja, weil die Bengals hatten eben letztes Jahr die meisten Rushing Yards für Quarterback abgegeben. Und Tyrod Taylor, wir wissen es, T-Mobile läuft. Ja, deswegen schmeiße ich kurzerhand alles um und nehme Jimmy Garoppolo gegen meine Cardinals. Weil Jimmy Garoppolo gegen die Cardinals letztes Jahr seine vermeintlich einzigen guten Spiele hatte im Fantasy. Keine Ahnung, wieso das so war, aber scheinbar er hat irgendeine Chemie mit den Cardinals, also es läuft bei ihm. Deswegen Jimmy Garoppolo mit George Kittle, das läuft diese Woche. Jimmy Garoppolo ist mein Sleeper of the Week. Und Sid habe ich nicht, weil ich streame ja eh alles. Ja,
ja, ich habe jetzt keinen, also ist jetzt keinen, wo ich sage, den müsst ihr auf jeden Fall benchen und holt euch davon dafür vom Waiver Wire Dwayne Haskins oder so, sondern einfach Matthew Stafford ist für mich limited expectation, so nach dem Motto, ne? Die spielen ja gegen die Bears, also die Lions spielen gegen die Bears. Letztes Jahr haben die Bears die zweitwenigsten Punkte an Quarterbacks abgegeben, haben Robert Quinn dazu bekommen, Akeem Hicks ist wieder fit, der ja einen Großteil letzten Saison gefehlt hat. Wie gesagt, ich sag jetzt nicht, dass Stafford busten wird oder so, ne? Ich glaube halt, das wird ein relativ low-scoring Game. Ich meine, wenn Golladay noch ausfällt, so dann habe ich noch weniger Vertrauen in Stafford. Es wird, glaube ich, relativ lauflastig. Ich habe Stafford zum Beispiel auf Quarterback 15 diese Woche, ne? Also ist es jetzt nicht komplett weit weg oder dass ich ihn auf 20 habe oder so. Einfach nur, ich würde, also wenn ihr 2 Quarterbacks gedraftet habt, was wir ja nicht empfehlen, dann würde ich gucken, wen ich da als zweites genommen habe, ob der nicht vielleicht mehr Upside hat. Ich würde zum Beispiel meinen Start of the Week, Derek Carr, würde ich zum Beispiel über einem Stafford spielen. Aber limited expectation bei Stafford.
Ja, ich habe ja in meiner Analytics League, die ich übrigens sehr geil finde, weil David Johnson da zum Beispiel mehr Punkte gemacht hat als Clyde Edwards-Helaire, was ja auch die Yards Over Expectation widerspiegelt und alles. Also ich bin jetzt schon großer Analytics League Fan. Aber auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, da habe ich Matthew Stafford, Tyrod Taylor und Philip Rivers in 16er League und da genießen die Quarterbacks eben sehr viel Value. Und was soll ich jetzt machen? Matthew Stafford, Tyrod Taylor oder Philip Rivers? Ich bin fast geneigt, Philip Rivers zu starten.
Nee, ich würde Stafford nehmen. Ich glaube, bei Rivers ist halt wirklich das Riesenproblem, dass die Running Backs da alles in Grund und Boden laufen werden.
Ja,
und
wegen der scheiß Defense, ne?
Genau, ich halte halt so ein 300-Yard-Spiel, also 150 für Mac und 150 für Jonathan Taylor, was jetzt wirklich viel ist, ne? Das ist jetzt nicht ganz ernst gemeint. Sagen wir 100 Yards für Mac und 100 für Taylor, was auch schon sehr, sehr abstrus ist, halte ich für realistischer als irgendwie 350 Yards von Rivers und 3 Touchdowns, ne? Deswegen glaube ich halt nicht, dass Rivers, es ist ein solider Floor-Spieler, aber ich würde ihn jetzt nicht über einem Stafford spielen.
Sehr gut. Ich habe Running Back Starts und ja, jeder kann sich eigentlich denken, nehme ich mal an. Es sind 2 von meinen Sleepern. Ich habe 3 Stück. Ich würde sagen, ich lese einen vor, dann bist du dran, dann mache ich noch einen, dann bist du dran und wie immer, wie viele du auch immer hast. Ich nehme als erstes Terry Cohen, wie eben schon angesprochen. Ich habe da noch einen in der Hinterhand mit Montgomery. Falls Montgomery angeschlagen ist, für mich ein Must-Play. Wenn Montgomery fit ist, ist er für mich trotzdem noch ein solider Flex-Play, würde ich sagen. Weil gegen die Lions haben letztes Jahr die Running Backs alleine 13,5 PPA-Punkte pro Spiel durch die Luft gemacht. Und das ist eben Tariq Cohens Ding. Also durch die Luft. Und wenn Montgomery eben fehlt, dann kriegt er noch die Rushing Carries dazu. Also ich sag, Tariq Cohen ist dieses Wochenende auf jeden Fall ein Start von mir.
Ja, sehe ich ähnlich. Also gerade auch im PPA eine hervorragende Option und würde ich keine Sekunde zögern, den aufzustellen. Hab ihn jetzt zum Beispiel in unserer Pipeline League, da wird, obwohl ich habe da auch Marvin Jones auf der Bank, da wird's auf jeden Fall eng, da muss ich noch mal in mich gehen, wenn ich da von den beiden aufstelle. Ist ja auch eine PPR-Liga, ne?
Ich habe mich in einer Liga tatsächlich geärgert. Ich habe da Terry Cohen gedroppt, weil das ist eine Keeper League und ich wollte keinen von meinen Keepern droppen. Und jetzt ärgere ich mich ein bisschen, weil ich glaube, dass der am Wochenende halt punkten wird. Und ich habe ja David Johnson da ertradet. Und ja, irgendwie, ich wollte nächstes Jahr erst wieder angreifen, aber jetzt bin ich doch irgendwie mittendrin, weil ich auch James Robinson habe. Also, ach, schrecklich mit diesen Keeper-Ligen und sowas. Also, ja.
Ja, sehr nice.
Macht immer die FIFA-Evaluation. Also, ich habe die FIFA-Evaluation, mache ich mittlerweile täglich. Das bringt's, sage ich euch.
Ist echt kein Witz, ist echt eine geile Sache. Das war echt ein hervorragender Artikel, den sollte sich eigentlich jeder durchlesen, der irgendwas mit Fantasy zu tun hat, weil jetzt einfach die FIFA-Regel ist einfach super geil und muss jeder wissen, was das ist. Aber verlinken wir eh unter die Folge, schaut euch das auf jeden Fall an. Also meine Running Back Starts, ich habe direkt zwei im Gepäck, sind Jonathan Taylor und Marlon Mack von den Colts gegen die Jaguars. Wir haben es eben angesprochen. Laut Football Outsiders waren die Jaguars letztes Jahr schon auf Platz 31 in Run-Defense und haben jetzt einfach mal mit Yannick Ngakoue und Calais Campbell einfach mal zwei Säulen verloren. Das ist, ich weiß gar nicht, was erwartet uns da bei den Jaguars? Die sind in der Front kacke, ja. die sind in der Secondary, gut, die haben noch AJ Bouye, aber die sind größtenteils sind ja einfach nur komplett Trash, ne? Das wird unfassbar. Deswegen ja. Glaube ich auch, dass DJ Chark da unglaubliche Saison vor sich hat, weil die einfach die ganze Zeit passen müssen.
Ja, deswegen hoffe ich ja auch noch auf so ein bisschen Philip Rivers, auf Paris Campbell, auf T.Y. Hilton und so, dass da wenigstens ein bisschen was bei rumkommt, aber ich verstehe den Punkt mit den Running Backs. Ja,
wir haben es gestern gesehen. Wir haben es gestern gesehen bei Patrick Mahomes. Der hatte irgendwie knapp über 200 Yards, hat drei Touchdowns gemacht, hatte 20 Punkte. Und Deshaun Watson hat einen Touchdown geworfen und einen gelaufen und hat damit mehr Punkte gehabt als Patrick Mahomes. Ne? Dieses Rushing-Element ist halt sehr, sehr wichtig, gerade bei so Streaming-Quarterbacks. Ne? Und das bringt Philip Rivers halt null mit. Der hat halt null Upside, ist ein Run-First-Team. Deswegen ist er für mich jetzt kein Start oder so. Aber um nochmal bei Jonathan Taylor und Marlon Mack zurückzukommen, dass die beiden Carries splitten werden, ist, glaube ich, klar. Ne? Ich denke, das, was man gehört hat, ist wohl, dass Marlon Mack immer noch der Rushing-Leader sein soll. Und Jonathan Taylor dann wahrscheinlich eventuell in der Garbage-Time noch mal mehr Carries bekommt und eventuell dann sogar noch mal im Endeffekt über das Spiel hinaus vielleicht sogar mehr Carries gesehen hat als Marlon Mack. Aber ich glaube, Marlon Mack ist fürs Erste der Starter und deswegen habe ich auch Marlon Mack auf Running Back 23 und Jonathan Taylor auf Running Back 25. Das heißt, wenn ihr Marlon Mack habt, dann ist er für mich auf jeden Fall ein Strong Start auf eurer Running Back-Position und Jonathan Taylor ist auf jeden Fall auch jemand für die Flex.
Ja, lass ich so stehen, gehe ich mit. Ich habe noch zwei andere und der eine davon ist natürlich Antonio Gibson. Ich habe euch allen empfohlen, ihn zu draften und ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Schmeißt ihn rein mit Selbstbewusstsein, haut ihn einfach in euer Lineup. Ich tue es auch. Es ist eigentlich alles gesagt. Washington wird viel zurückliegen, viel seine neue Allzweckwaffe einbinden müssen, sage ich mal. McLaurin hat übrigens auch ein ganz gutes Matchup, aber ich denke, Gibson wird einfach eskalieren. Ist als Rusher, als Receiver Gibson meine Nummer 1, also nicht meine Nummer 1, aber Gibson, ich bin hyped.
Okay, Terry Cohen oder Antonio Gibson?
Boah, das ist schwierig. Da wäre ich, glaube ich, bei der Upside mit von Gibson.
Sony Michel oder Gibson?
Gibson.
Okay, weil das ist nämlich mein Start oder einer meiner Starts auch Sony Michel.
Lass mich noch eine Sache zu Gibson sagen. Ich habe ja dadurch, dass ich den DFS-Artikel veröffentlicht habe und ich versuche heute Abend, Nacht noch weiter zu schreiben, den zweiten Teil. Ich hoffe, der kommt morgen raus. Wenn nicht, dann hoffe ich zumindest am Sonntag. Also ich hoffe noch vor den Spielen. Aber Antonio Gibson ist zum Beispiel so ein Ding im DFS. Wenn ihr den da holt, lasst es einfach, weil Antonio Gibson ist mit einer Ownership projected, die jenseits von Gut und Böse ist. Den will diese Woche jeder haben. Lasst es einfach sein. Ihr habt dadurch keinen Vorteil gegenüber anderen. Das wollte ich nur mal kurz sagen. Jetzt darfst du weitermachen.
Ja. Sony Michel, als ich das vorbereitet habe, das war, glaube ich, am Montag oder so, da hatte ich ihn noch als Strong Start. Mittlerweile muss ich das ein bisschen revidieren oder muss in den Rankings ein bisschen bearbeiten. Da war ja noch Running Back 28. Ich werde ihn, glaube ich, ein bisschen downgraden, weil jetzt auch wieder die News kam, dass er wohl nur limitiert eingesetzt wird und dass alle dran teilhaben werden, ne? Rex Burkhead und James White. James White übrigens ein super Start, falls ihr auf der Flex-Position was frei habt. Aber ja, Sony Michel sehe ich immer noch als ein Flex-Spieler, kommt natürlich auf eure Möglichkeiten an, was ihr noch so habt. Aber ich gehe davon aus, dass er trotzdem immer noch der Leadback ist für die Woche, für Woche 1. Hat die letzten zwei Wochen halt voll trainiert, wenigstens nach seiner OP. Und letztes Jahr gegen die Dolphins hatte er halt zwei Performances mit 83 Yards und 74 Yards, jeweils ein Touchdown. Und war meiner Meinung, also der war mein absolutes Floorplay. Mittlerweile muss ich da ein bisschen zurückgehen und würde euch zum Beispiel empfehlen, dann eher an Devin Singletary. Der hat zum Beispiel sehr, sehr viel Hate im Discord-Channel bekommen. Den muss ich auch nochmal kurz nennen. Ich denke, dass Devin Singletary das Backfield klar anführen wird. Ne? Ich glaube nicht, dass jetzt in Woche 1 schon ein Zach Moss mehr Carries bekommt als ein Singletary. Das glaube ich noch nicht. Klar wissen wir, oder habe ich ja die ganze Offseason gesagt, dass Zach Moss die Goal-Line-Opportunity bekommt. Und wir haben ja gestern gesehen, wie wichtig das oder wie wertvoll die sind. Ne? Ich meine, hätte Clyde Edwards-Helaire nur 2 davon reingemacht, die er hatte, dann hätte der jetzt, keine Ahnung, 35 Punkte oder so. Also ihr seht, das ist sehr, 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 sehr wichtig. Nur glaube ich halt, dass Devin Singletary Woche 1 immer noch über Zach Moss starten sollte. Und Devin Singletary ist ein guter Start in eurer Flex.
Ja, auf das Backfield bin ich tatsächlich sehr gespannt. Gerade ist die Meldung gekommen, Bears Running Back David Montgomery practice in full for a second consecutive day. Das heißt, er ist den zweiten Tag in Folge, hat er voll trainiert. Er wird wahrscheinlich starten. Ändert nichts an Cohen. Ich denke, er ist immer noch ein solider Flexplay. Von daher mache ich weiter mit meinem nächsten Start. Und der ist ganz kurz. Chris Thompson von den Jacksonville Jaguars. Die Colts haben letztes Jahr die meisten Receptions an Running Backs zugelassen. Die Jaguars werden gegen die eben hinten liegen, haben wir schon oft genug jetzt gesagt. Von daher, glaube ich, ist Chris Thompson immer eine gute Option, bis er sich dann in Woche 3 verletzt. Von daher spielt ihn in Woche 1 und dann läuft die Sache. Also man sieht schon, ich habe diese Woche viele PPR-Guys vor allem. Also vor allem im PPR sind meine Tipps sehr hilfreich, würde ich sagen. Viele Passempfänger. Ja, von daher, das ist mein letzter Start. Du hast keinen mehr, oder? Hast du noch einen?
Nö, ich habe ja jetzt 4 quasi genannt.
Ja, okay, sehr gut. Dann habe ich meinen ersten Sit und da kommt es tatsächlich sehr auf die Definition von Sit an und was ihr noch in eurem Kader habt, ne? Also wenn Melvin Gordon zum Beispiel jetzt der euer Running Back 2 ist und ihr sonst nur noch einen Terry Cohen zum Beispiel habt, dann würde ich trotzdem überlegen, ob ich Melvin Gordon starten würde. Aber Melvin Gordon ist mein Sit. Ich bin ja seit Wochen davon ausgegangen, dass Philip Lindsay Melvin Gordon aussticht und ja, Gordon eher so der Goal-Lineback sehen wird, weil die Denver Broncos da letztes Jahr eben ihre Probleme hatten. Ja, Melvin Gordon hat auch Probleme mit der Höhe in Denver. Ich weiß nicht, ob das behoben ist. Tennessee ist eine toughe Defense und ja, ich glaube, Gordon hat allerhöchstens Touchdown-Upside und irgendwie in der Flex, umgekehrt in der Flex etwas Touchdown-Upside und das macht ihn eben flex-worthy. So, mehr, glaube ich, ist bei Melvin Gordon tatsächlich nicht drin. Ich würde das Ganze erstmal beobachten, die eine Woche, und dann gucken, ob Melvin Gordon tatsächlich zum Leadback werden kann. Ich glaube es nicht.
Okay, Melvin Gordon oder Le'Veon Bell?
Boah, die sind beide scheiße, aber ich würde Le'Veon Bell starten.
Gordon oder Mac?
Mac.
Gordon oder Gibson?
Gibson.
Okay, crazy, geil. Ja, nice. Feier ich. Finde ich geil. Love it. Ich habe Melvin Gordon in den Top. Ich habe ihn auf 21. Also für mich ist es auf jeden Fall Running Back 2 Play. Und da bleibt er auch. Ich bin zuversichtlich, dass er seine Carries sehen wird. Aber geil, dass du da anderer Meinung bist. Feier ich. Meine Sits. Ja, ich habe beides mal, ich habe das, glaube ich, letztes Jahr auch schon ausgenutzt, ne, dass ich dann so ein Team-Sit genommen habe. Und das ist zum einen Tampa Bay, die Tampa Bay Running Backs gegen die Saints. Ne? Die Saints waren letztes Jahr das beste Team gegen Fantasy Running Backs, ne? Das darf man nicht vergessen. Und jetzt mit Rojo, Fournette und McCoy, die sich halt alle drei müssen sich Touches teilen. No. Da will ich gar kein Risiko eingehen. Für mich sind das alles drei komplette Sits, ne? Rojo komplett auf die Bank. Der wird wahrscheinlich da der Rushing Leadback sein, aber come on, gegen die Saints will ich da keine Shares haben. Und vor allem wenn Tampa Bay dann an die Goal Line kommt, hast du Fournette und McCoy und Rojo kriegt die Touches nicht. Also da will ich kein Risiko eingehen. Und was ich auch noch bei Antonio Gibson, ich habe dich jetzt viel zu Antonio Gibson gefragt. Bei Antonio Gibson würde ich auch ein bisschen hesitaten. Also Christian ist all in, was auch geil ist, aber ich würde bei Antonio Gibson diese Woche erst noch abwarten und ihn nicht sofort spielen lassen, weil die Eagles einfach auch ein schweres Matchup sind, ne? Und du hast halt auch mit McKissick im Receiving Game Konkurrenz, du hast mit Bryce Love und mit Peyton Barber, der halt auch jetzt wieder, die haben den gut geredet, die haben gesagt, der hat ein super Camp und wir fühlen uns wohl mit Peyton Barber. Deswegen würde ich in der ersten Woche mit Antonio Gibson auf jeden Fall sorgsam umgehen, wenn ich das so ausdrücken darf. Und würde zum Beispiel einen Jordan Howard oder einen Singletary oder einen Mac auf jeden Fall über Antonio Gibson spielen. Das nochmal kurz dazu zu Crowded Backfields. Aber jetzt kannst du weitermachen.
Ich habe richtig Bock auf Gibson. Aber ja, Tampa sehe ich ja, geil, genauso. Ja,
ich. Weißt du was? Ich lasse ihn habe ich ihn in der Hörerliga oder habe ich ihn in einer anderen Liga? Nee, in der Hörerliga habe ich ihn nicht. Nee, okay, sorry.
Da kannst du den gar nicht haben, da habe ich den bestimmt.
Das, ja.
Ich habe den, glaube ich, in allen meinen Ligen.
Ja, ja, okay.
Aber ja, Tampa sehe ich genauso. Also, ja, Bruce Arians kann viel sagen von wegen Rojo ist our guy und sowas, aber Leonard Fournette ist halt auch da und da lasse ich auch die Finger von. Von daher sehe ich das genauso. Ich habe keinen zweiten Sit. Ich weiß nicht, ob du noch einen hast. Ansonsten.
Okay. Ja, okay. Ja, ich hab noch das Detroit Lions Backfield. Die spielen ja gegen die Bears. Ich habe es eben schon angesprochen. Akeem Hicks wird wieder da sein, wird wieder für Stabilität sorgen in der Run-Defense. Ja, und ja, Kerryon Johnson wird vor allem Goal-Line-Work mit AP teilen. Ob Kerryon Johnson da der Rushing-Leader ist, ja, außerhalb der Goal-Line und oder der 5-Yard- oder der 10-Yard-Line, das wage ich ja auch zu bezweifeln, ne? Und dann hast du noch DeAndre Swift mit drin. Also es ist ein komplettes Mess für mich in Woche 1. Sucht euch auf jeden Fall andere Optionen. Ich würde keinen von den dreien aufstellen.
Ja, ist genau dasselbe wie bei Tampa, ne? Von daher gehe ich da mit. Wide Receiver, meine Starts. Und der erste ist, glaube ich, sowieso klar. Ich habe Robert Woods mal aufgeschrieben, weil er einfach ja mit Jared Goff auch zusammenspielt. Also kann ich die beiden gut stacken. Dann ja spielt er gegen Cornerback jetzt kommt's. Chidobe Awuzie, der ist halt eher Durchschnitt an Coverage Grades, hat er letztes Jahr 70,5 gehabt mit einem erlaubten Passer-Rating von 95 und das ist gar nicht mal so schlecht. Dazu hat er einen neuen DC bekommen, also Robert Woods bin ich all in. Und da ihr Robert Woods sowieso starten lasst, habe ich noch eine zweite Frage an dich auch. Ich würde gern Julian Edelman als Starter nennen, aber ich bin ja eigentlich auf dem Hype-Train für einen Keel Harry und glaube, dass ein Keel Harry am meisten von der Verpflichtung von Cam Newton profitiert. Was sagst du dazu? Welchen von dem würdest du einen von den beiden starten lassen? Wenn ja, wen?
Ja, Edelman auf jeden Fall. Ich würde den 100% starten. 100%.
Okay.
Ist für mich ein strong play, ne? Man muss vielleicht auch noch mal dazu sagen, haben wir vielleicht ein bisschen verpasst. Wir haben ja sehr viele Hörer noch dazu bekommen jetzt in der Offseason. Also, wenn ich jetzt einen Running Back in den Top 24 nenne, ne? Oder einen Wide Receiver in den Top 24, das sind dann halt quasi Starts. Ich habe das auf Patreon auch noch mal ein bisschen erklärt, ne? Was so meine Starts sind und was so meine Flex-Spieler. Da könnt ihr gerne noch mal reinschauen. Das ist auch, glaube ich, eine gute Richtlinie. Aber Julian Edelman ist mein Wide Receiver 24. Ich würde den easy auf die Wide Receiver 2 Position oder in die Flex stellen, auf jeden Fall.
Ja, wir müssen auf jeden Fall noch dazu sagen, das ist ein guter Hinweis, in welcher Range wir die Spieler starten lassen würden. Also Running Back 1, 2, 3. Das heißt dann, wir nehmen immer eine 12er-Liga zugrunde. Also Running Back 1 ist von 1 bis 12, Running Back 2 von 13 bis 24 und so weiter und so fort. Deswegen Edelman für mich auch ein Start auf jeden Fall in Wide Receiver 2 Region diese Woche. Auch über Harry natürlich, weil Julian Edelman spielt gegen den 20-jährigen Slot-Corner Noah, und jetzt pass auf, ich habe mir extra die Lautschrift hingeschrieben, Igbinogheni.
Ja, genau. Der ist gar nicht mal so schlecht.
Der ist nicht so schlecht. Der hatte letztes Jahr ein Coverage-Grade von 69 aber nur und ist gerade mal 20 Jahre. Ne? Julian Edelman mit seiner Erfahrung, der wird da komplett eskalieren in Woche 1 mit Newton zusammen. Also ich würde Julian Edelman diese Woche auf jeden Fall ein Strong Start für mich. Wide Receiver 2, let's go.
Geil, ja. Den habe ich auch in unserer Dynasty auf meiner zweiten Flex, also easy going. kurz flexen, obwohl, nee, eine zweite Flex haben wir gar nicht. Wir haben drei Wide Receiver Spots und doch, wir haben zwei Flex. Ne?
Ach, wir haben nur Flex bei uns, oder?
Nee, warte, ich war jetzt in der Home Dynasty.
Ach, da habe ich eh schon, die habe ich eh schon abgeschlossen, da habe ich verkackt, da habe ich doch Randall Cobb aufgestellt.
Sehr geil.
Ist schon direkt abgehakt.
Erstmal dickes L für Christian, das finde ich
ein
gut.
Ein Statement setzen.
Ja, geil. sehr gut. Ja, mein Start, wie soll es anders sein, ne? Ist Henry Rux von den Las Vegas Raiders gegen die Panthers. Ich meine, wenn ihr Upside braucht, dann ist Henry Rux euer Mann. Ne? Ich meine, ich habe Derek Carr als Starter, da muss ich Rux auch als Wide Receiver Start haben. Ne? Eli Apple wird Probleme bekommen mit Rux, da bin ich mir ziemlich sicher. Oder wer auch immer den covern wird. Das, wie gesagt, das habe ich, oder Dante Jackson, ne? Wer auch immer. Ich habe das ja eben schon versucht zu sagen. Ist halt ein bisschen schwer, wirklich zu sagen, wer dann wen bekommt. Ich denke aber auch gleichzeitig, dass Bryan Edwards in tiefen Ligen auch auf jeden Fall eine Option sein könnte, weil weder Dante Jackson noch Eli Apple mir irgendwie in irgendeiner Form Angst machen würden. Und erinnern wir uns an Hollywood Brown in Woche 1, ne, letztes Jahr. 147 Receiving Yards gegen die Dolphins, gegen eine schlechte Secondary. 2 Touchdowns, 30 Fantasy-Punkte. Also die nehme ich auf jeden Fall mit. Ne? Henry Rux, mein Wide Receiver 30. Und wenn ihr in der Flex Upside braucht, ne, wenn ihr vielleicht jetzt einen Gegner hattet, der Clyde Edwards-Helaire hatte, der David Johnson hatte, und ihr denkt euch, okay, die haben schon mal gut gepunktet, ich brauche Upside auf der Flex, dann let's go Henry Rux.
Ja, Henry Rux, Bryan Edwards sind für mich auch geile Optionen dieses Wochenende. Von daher, ich kann dir gar nicht widersprechen. Das nervt mich zwar ein bisschen, aber es ist
ja, auch schön gleichzeitig. Antonio Gibson war so, ja, Antonio Gibson, Melvin Gordon war so ein bisschen.
Ja, okay, ja, okay, aber da hast du mir widersprochen. Dir kann ich leider nicht widersprechen.
Ach so. Vielleicht gleich mit meinem nächsten.
Ja, mal sehen. Ich habe noch einen, den ich jetzt nicht speziell als Start deklariere, aber wo ich sage, ist ein Spieler, den man sich auf jeden Fall mal angucken sollte. Ich habe mal geguckt, er ist in 11 von 12 Ligen allerdings schon vergeben bei uns im Upside Bowl. Also in einer Liga könntet ihr noch Glück haben. Das ist Curtis Samuel. Curtis Samuel ist für mich so ein Player to watch gegen Las Vegas jetzt. Und ich glaube, die Carolina Panthers werden ihn dieses Jahr so ein bisschen underneath einsetzen und Yards after Catch kreieren. Der spielt gegen LaMarcus Joyner, der Slot Corner, und ja, der hatte letztes Jahr einen Bottom 5 Grade nach Pro Football Focus. Von daher, also Curtis Samuel kann diese Woche richtig eskalieren, und wenn ihr ihn dann habt, dann seid ihr froh. Und ja, ich bin auch wieder sowas, wo ich sehr gespannt drauf bin, ne? Wie werden die drei Carolina Panthers Wide Receiver eingesetzt? Wie gesagt, kein richtiger Start, sondern eher was schon vorausschauend denkend als eventuellen Waiver-Ad, wenn er noch verfügbar ist. Aber ja, das wollte ich nur mal gesagt haben.
Ja, es ist wirklich schwer ohne Preseason, wie die einzelnen Spieler oder Teams dann in der Offense, in der Defense, wie sie sich aufstellen. Der Sonntag wird so geil, ne? Hoffentlich dann wieder in HD, ne?
Ja, das kriegen wir. Ja, okay, ich gucke ja auch. Also, das geht nicht. Aber ich habe auch richtig Bock, irgendwie auf Instagram live zu gehen, wir beide, mit unseren Statsit-Empfehlungen eine halbe Stunde vorher oder so. Das wäre richtig geil.
Ja,
mal sehen, wie das mit Kind und einem klappt, aber da hätte ich Bock drauf.
Ja, müssen wir anvisieren auf jeden Fall. Ja.
Genau, ich habe keinen mehr, ja, also du darfst.
Genau, ja. Ich nehme Sterling Shepard von den Giants. Die spielen gegen die Steelers. Ich weiß, also generell ist es ein hartes Matchup, ne, gegen die Steelers. Auf jeder Position eigentlich, ne, ob Quarterback, Running Back, Wide Receiver. Die Steelers sind halt nicht ohne. Aber Golden Tate ist angeschlagen mit Hamstring und fällt vielleicht aus. Ne? Dann wird Sterling Shepard ein strong play auf Wide Receiver für mich. Dann wird er richtig hochgebumpt. Wie gesagt, nochmal der Reminder. Die Rankings am Samstag sind auf jeden Fall aussagekräftiger als die Rankings am Mittwoch und kommt auf jeden Fall, oder fragt mich dann am Sonntag, wen ihr aufstellen sollt, weil dann, wenn ich dann weiß, dass Golden Tate out ist, dann bin ich richtig hyped, denn dann rückt Shepard in den Slot, und der einzige Wide Receiver, der letztes Jahr über 100 Yards gefangen hat gegen diese Defense, war Tyler Boyd, ein Slot-Wide Receiver. Also von daher, wenn Tate out ist, dann ist Shepard auf jeden Fall ein Strong Play. Wenn Tate spielt oder Limited Snaps bekommt oder so, dann ist Shepard für mich auch immer noch ein Play, und ich hab richtig Bock auf Sterling Shepard gegen die Steelers, weil ich auch glaube, dass die Steelers da ein Feuerwerk abfackeln und die Giants passen müssen.
Ja, ich glaube, dass Sterling Shepard auch einen Boost kriegt, wenn Golden Tate out ist. Wo würdest du ihn dann ranken, so in der Wide Receiver 3 Region?
Ja, ich habe ihn jetzt auf 34. Ich würde ihn über Odell Beckham spielen.
Okay, das mal ein Word, ja, okay, alles klar. Dann gehe ich davon aus, dass du als Sit, dann darfst du jetzt anfangen, wahrscheinlich OBJ hast.
Ja, unter anderem, ich hab ganz viele Sits.
Oh wei. Ja, okay, dann fange ich doch an. Ich habe nur einen. Und zwar, ich würde am liebsten alle in Woche 1 spielen. Ich habe so Bock, ich würde sie alle spielen lassen. Ich habe ja auch Randall Cobb gestartet, also von daher, ich habe ein Herz für Spieler. Ja, als Sit habe ich Devonta Parker, weil der Grund ist einfach, dass er Hamstring hat. Hamstring ist sowieso nie so gut, würde ich mal sagen. Dann kommt dazu noch sein Gegner, das ist Gilmore. Und ja, was der so mit den Wide Receivers letztes Jahr gemacht hat, war nicht ganz schön. Ich glaube, Parker hat zwar das Zeug dazu, einiges zu reißen, aber ich würde ihn dieses Wochenende nicht aufstellen.
Ja, würde ich auch nicht. Würde ich mich umschauen nach anderen Optionen. Ist für mich jetzt kein absoluter Sit. Aber ihr seht es in den Rankings, wo ich ihn ungefähr habe oder ungefähr haben werde, dann letztendlich am Samstag auch. Aber ich habe ihn jetzt immer noch in der Mid-Right Receiver 3 Region, das heißt immer noch Flex-Kandidat. Aber ja, ich würde auch hesitaten auf jeden Fall. Einer meiner Sits, und ich habe ja wie gesagt mehrere, einer ist AJ Green gegen die Chargers. Er sieht Casey Hayward, der ist jetzt nicht mehr der Top-Top-Cornerback, aber er ist immer noch gut. Dazu hat AJ Green Hamstring, Knöchel, hat ganz lange kein Football gespielt. Da muss man erstmal gucken, wie ist die Chemie mit Burrow, wie bewegt er sich überhaupt. Ich habe da kein Vertrauen in AJ Green. Ich liebe ihn, ne? Ich liebe ihn sehr. Ich finde ihn geil. Also in Real Life. Ich hoffe, der kommt wieder. Ich hoffe, der kommt nochmal richtig wieder und wird Receiving Leader, Touchdown Leader. Ich hoffe, der wird alles kaputt machen, weil ich ihn einfach sehr, sehr mag. Aber ich will es in Woche 1 einfach nicht riskieren, ne? Dann habe ich noch einen Sit, Mike Evans gegen die Saints. Evans hatte ja Hamstring, ist ja offiziell Day-to-Day, soll wohl auch wieder jetzt Bälle gefangen haben, hat wieder ein bisschen limitiert trainiert, aber ich hatte ihn schon vor der News, hatte ich ihn schon auf Wide Receiver 23, er spielt einfach gegen Marshawn Lattimore, letztes Jahr einmal 0 Punkte und einmal 10 Fantasy-Punkte mit Glück, also das wird mit dem Hamstring nicht besser. Auch wenn er jetzt schon wieder in der Endzone Bälle fängt, so war zumindest die News. Ich habe ihn auf Wide Receiver 35, für mich ein ganz klarer Sit. Mike Evans würde ich niemals aufstellen diese Woche. Dann habe ich noch Tyler Boyd gegen Chris Harris Jr. Ist für mich auch eher ein Sit. Ich habe ihn auf Wide Receiver 30, weil die Chargers haben einfach mit dem besten Slot-Cornerback mit Chris Harris Jr. Deswegen würde ich Tyler Boyd da auch eher nicht aufstellen, aber kommt natürlich auf eure Optionen an. Wide Receiver 30 ist immer noch ein Spieler, den ich auf der Flex aufstellen würde. Wieder kommt drauf an, wen ihr noch habt. Und dann habe ich noch ein großes Fragezeichen. Deontay Johnson. Auf der einen Seite sage ich, okay, die Steelers werden die Giants überrollen. Auf der anderen Seite sage ich, die Giants haben Bradberry, ne? Der ist ein guter Cornerback. Er ist jetzt auch nicht absolute Elite, aber er kann einen Wide Receiver shutdownen. Wie sagt man das auf Deutsch? Er kann ihn
keine Ahnung, aus dem Verkehr ziehen.
Aus dem Verkehr ziehen. Boah, guck mal, siehst du, dafür bist du da. Dafür bist du da, Junge.
Ja, wenn sonst nichts ist, wenigstens ja. Das.
Er kann ihn aus dem Verkehr ziehen. Auf jeden Fall. Bradberry ist ein guter Cornerback. Und wie gesagt, ich weiß nicht, wie die Giants Secondary sich aufstellt. Ne? Schwer für mich, das einzuschätzen. Deswegen sage ich, wenn ihr Deontay Johnson habt, und der macht auf der Bank für euch 20 Punkte, dann könnt ihr froh sein, dann freut euch. Seid dann nicht enttäuscht, dass er auf der Bank sitzt. Das ist wie bei AJ Green. Wenn AJ Green jetzt rausgeht und gegen die Chargers 20 Punkte macht, dann seid lieber positiv und sagt, ey geil, habe ich einen super, super Wide Receiver, den stelle ich dann nächste Woche auf. Aber ich würde einfach dieses Risiko nicht eingehen, ne, den aufzustellen. Das gleiche wie bei Deontay Johnson ist für mich auch ein Sit.
Ja, bei Deontay Johnson würde ich tatsächlich, wenn ich ihn habe, das Upside einfach nehmen. Ich glaube, der kann zur Woche 1 auch ausbrechen. Also je nachdem, was ich für andere Optionen habe, da kommt es natürlich immer stark drauf an. Deontay Johnson ist ja so ein Spieler, der eher immer so flexworthy ist. Und da muss man schon gucken, was sind die anderen Optionen. Aber ich sehe das ein bisschen positiver bei ihm tatsächlich. Nehmen da seine positive Seite, sage ich mal. Bei den Bengals, da bin ich interessant, wer da scheinen wird. Ich würde tatsächlich Tyler Boyd vor AJ Green zum Beispiel starten. Würdest du das ähnlich sehen?
Safe.
Okay, da sind wir wieder einer Meinung. Hervorragend. Damit können wir eigentlich auch direkt zu den Titans kommen. Wir haben ja schon, sind gleich bei 50 Minuten und wir haben noch einiges vor heute. Also wird wieder eine längere Folge, aber wir haben einfach Bock. Ich hoffe, ihr habt genauso Bock. Es ist Football, es geht los. Also von daher können wir mal eine längere Folge heute machen. Titans. Und das ist genau dasselbe. Also ich habe wieder nur meine Leute, die ich gedraftet habe. Ich will sie alle starten. Ich habe richtig Bock. Das ist zum einen natürlich Hayden Hurst. Hayden Hurst, wenn nicht jetzt, wann dann? Hayden Hurst, es wird ein geiles Spiel. Atlanta gegen, Atlanta. Ja, danke. Gegen die Seahawks ist projected auch für, weiß ich nicht was, ich glaube 50 Punkte. Von daher, Hayden Hurst wird einiges an Targets sehen. Dann Tyler Higbee, ein anderer Ram, zusammen mit Woods, den ich starten würde. Jared Goff, Woods und Tyler Higbee, alle drei einfach starten dieses Wochenende. Und als Sleeper-Titan habe ich noch Dallas Goedert, die den Eagles krankt so ein bisschen an Receiving-Targets. Ne? Also wir haben DeSean Jackson, wir haben Zach Ertz und wir haben eben Dallas Goedert und der Rest ist Code, so nach dem Motto. Ja, auch nicht ganz. Ne? Ich weiß nicht, was mit Jalen Reagor eigentlich ist, aber dann haben wir noch Hightower und Jeffrey ist auch immer noch out, meine ich. Also ja, wie dem auch sei, mein Sleeper ist dann Dallas Goedert und das waren so meine drei Tight Ends. Jetzt bin ich durch.
Ja, vor 7 Minuten kam die News. Jalen Reagor ist off the injury report and good to go for Sunday.
Ah, okay. Also, auch. Ja, dann wird der Sleeper, dann ist der Sleeper, der dreht sich nochmal kurz um, hält nochmal ein Nickerchen, aber wenn er dann aufwacht, dann geht's los.
Nice.
So wie mein Sohn, den habe ich übrigens hier mit dem Babyfon vor mir. Wenn der aufwacht, dann eskaliert er mal direkt völlig von 0 auf 100.
Ey, das ist bei meiner Tochter auch so, ne? Die ist überhaupt keine Geduld, ne? Was ist denn da los, hör mal?
Ja, und so ist Dallas Goedert auch.
Okay, nice. Also das macht natürlich auch einen anderen Start, den ich auch relativ hoch hatte, DeSean Jackson. Also wenn ihr den nicht aufstellen, dann, also wenn, dann in Woche 1 halt aufstellen, ne, DeSean Jackson. Ja.
So hat übrigens die letzten beiden Jahre in Woche 1 war er irgendwie Top 10 Wide Receiver. Genau, also ich sehe da einen signifikanten statistischen Zusammenhang in Woche 1 und DeSean Jackson. Ja,
ja, ist richtig. Übrigens wie bei Sammy Watkins, ne? Woche 1, egal was passiert, ne? Egal wo, egal was ist, selbst wenn der in Rente ist, ihr stellt Sammy Watkins in euer Lineup. Aber ja. Jalen Reagor ist off the injury report, das heißt, ja, Dallas Goedert und DeSean Jackson Expectations limitieren auf jeden Fall. Wir waren aber bei Tight End, ist das richtig?
Ja.
Da habe ich als Start, und du hast ja ziemlich viele genannt, den ich jetzt vermisst habe,
war... Es ist wieder mit mir durchgegangen.
Wen ich vermisst habe, war Christopher Herndon. Tatsächlich heißt er nicht Chris, sondern Christopher. Ja, das wollte ich jetzt nochmal ausdrücklich sagen. Denzel Mims fällt aus. Offiziell sogar ausgefallen. Perryman war immer mal wieder verletzt im Camp, hat nicht viel gezeigt. Ich weiß nicht, wer da Touches oder wer da Targets sehen soll, außer Herndon und mein anderer Wide Receiver Jameson Crowder, den ich auch starten würde. Also Herndon für mich ein Must-Start auf Tight End, genauso wie Jameson Crowder auch in neuer Lineup. Aber wir können ja jetzt nicht hier 1000 Spieler nennen, deswegen muss ich mich auf jemanden reduzieren. Aber ich habe Chris Herndon auf 11 tatsächlich. Ich bin da sehr, 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 ich habe richtig Bock. Und mein anderer Start ist noch Eric Ebron. Komme ich wieder zur Giants Defense. Ist halt schwierig da zu sagen, wer was übernimmt. Aber Ebron sollte da über die Mitte einige Targets sehen und einige Receptions haben und auch in der Endzone von Big Ben angeworfen werden. Von daher habt ihr für Ebron eher so einen deeperen Start und Herndon einen Strong Start. Das sind meine Tight Ends.
Ich hätte es genau andersrum. Ich würde sagen, Ebron ist ein jemand, den ich gerne spielen würde. Und bei Herndon habe ich echt Sorge. Du sagst zwar, was ich auch denke, dass er einfach die Volume sehen wird aufgrund mangelnder Optionen, aber ich glaube einfach, die Bills Defense ist dann schon ein bisschen zu viel für ihn, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Ne? Also ich glaube, er hat den Floor, aber sein Ceiling fehlt mir halt irgendwie. Aber für Tight Ends ist ja der Floor manchmal auch gar nicht so verkehrt.
Ich glaube, die Opportunity ist einfach höher, weißt du?
Okay, ja, alles klar. Ich sehe das anders, aber ist okay. da wären wir durch mit den Tight Ends und jetzt kommen, bevor wir in unsere anderen Rubriken starten, noch ein paar Fragen von euch. Ich habe so ein paar mit in die Folgen genommen. Ihr könnt uns, ne, wie gesagt, auch bis Sonntag noch über Instagram oder Twitter @UpsideFantasy oder im Discord-Channel gerne Fragen stellen. Aber ein paar haben wir mitgebracht und das ist zum ersten von Chris Robin. Der fragt, Goff, Carr oder Darnold? Und ich hatte ja Goff als Start, du Derek Carr. Wen nehmen wir eher, Goff oder Carr?
Goff.
Okay, dann sind wir einer Meinung.
Weil ich schon denke, weil es auch schon passieren kann, ähnlich wie bei Rivers, nicht ganz so schlimm. Aber es kann halt auch sein, weil ich hab zum Beispiel Josh Jacobs auf 4, Running Back 4, ne, gegen die Carolina Panthers. Die waren letztes Jahr schon Schrott in der Run-Defense. Und Josh Jacobs, der wird einfach komplett übertreiben. Ich habe einfach nur bei Las Vegas Raiders mehr Hoffnung in die Passing, in das Scheme, sage ich jetzt mal, und in die sind ja jetzt kein Run-First-Team, die Raiders. Deswegen habe ich da ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, dass Derek Carr auch viel werfen wird. Anders als bei Rivers. Und deswegen, aber trotzdem, Jared Goff über K.
Ja, sehr gut. Dann fragt Christoph Schnabel, Tyler Lockett, DJ Shark oder OBJ?
Einen nur? Boah, das ist crazy. OBJ raus. Für mich Lockett oder Shark. Shark.
Okay, ich wäre bei Lockett. Weil hier habe ich es mir nämlich übrigens aufgeschrieben. Over-Under von 49,5. Das heißt, mit 50 war ich eben gar nicht so verkehrt. Die Seahawks sind mit 2,5 Punkten Favoriten. Das heißt, es wird ein enges Spiel. Wird ein Shootout, wird viel gepasst. Also viel für Seahawks-Verhältnisse. Ich glaube, Lockett und Metcalf sind geile Optionen dieses Wochenende. Ich habe sie ja auch beide. Was soll ich anderes sagen mal wieder? Also ich wäre bei Lockett, aber Shark mit Sicherheit auch ein guter Start. Ja, du darfst dir jetzt aussuchen, wen du startest. Ich bin Lockett, Raphael ist Shark.
Würdest du denn beide aufstellen? Würdest du Lockett und DK in dein Lineup stellen?
Es ist für die erste Woche immer so ein bisschen schwierig, ne? Aber das ist wie bei anderen eben auch. Wenn ich jetzt, wann dann? Es ist so ein geiles Spiel. Es wird ein hohes Spiel. Also, ja, würde ich machen.
Okay. Ich glaube, die hatten letztes Jahr nur ein Spiel, wo sie gemeinsam über 15 Fantasy-Punkte gemacht haben, ne?
Ja, dann kommt jetzt das zweite.
Okay, nice.
So, Volker Racho fragt, Breeder oder Ronald Jones, was wird aus dem Laufspiel der Dolphins? Und glaubt man Bruce Arians, der sagt, dass Jones die Nummer 1 sei? Und die Frage finde ich echt schwierig. Breeder oder Jones, ich habe keine Ahnung.
Ich nehme Matt Breeder. Ich glaube, der hat einen Upside im Receiving Game. Die Dolphins sollten im Rückstand sein. Und ich glaube, Ronald Jones wird hart zu knabbern an dieser Running Defense oder an dieser, ja, Rushing Defense, wollte ich eigentlich sagen. An dieser Rushing Defense wird er sich die Zähne ausbeißen. Und ich sehe wenig Upside, weil Goal-Line ist weg, Receiving ist weg und Matt Breeder hat wenigstens noch das Receiving und deswegen nehme ich Matt Breeder über Ronald Jones.
Ja, jetzt wo du sagst, stimmt das natürlich. Ich hatte schon mal, ich weiß gar nicht mehr, in welcher Folge hatte ich gesagt, wie oft Matt Breeder im Slot aligned war. Ich glaube 30% all seiner Targets, die er gesehen hat. Von daher, du hast schon recht. Also dadurch, dass Devonta Parker eben auch Gilmore sieht und wird da ein bisschen was abfallen vielleicht. Also Breeder könnte im Receiving Game durchaus eine Option sein. Von daher, kommen, sind wir uns mal einig, nehmen wir eben Breeder vor Jones. Aber ich finde es echt schwierig bei den beiden. Ich würde Volker eher fragen, ob er nicht noch eine bessere Option hat. Aber ja, Breeder. Dann fragt Mr. Sunrise, Akers, Swift, Edelman oder AJ Green für die Flex? Und ich würde sagen, das Thema war eigentlich abgehakt, oder?
Ich würde sagen, Edelman Floor, Akers Upside.
Ja, okay, haben wir doch noch nicht abgehakt, genau. Ich hätte jetzt nämlich Edelman gesagt, aber was du sagst, passt schon. Aber ich habe ein bisschen Sorge mit Akers einfach diese Woche, weil man bei den Rams auch nicht weiß, wie wird das Backfield aussehen, ne?
Ja, ich also im Vakuum, wenn man mich jetzt gun to the head und wenn das jetzt mein Team wäre und ich wäre jetzt und ich müsste, hätte jetzt einen Gegner, ja, nee, ich würde Edelman spielen, ja, komm, ja, Edelman.
Ja, auch wunderschön. Außer wenn der Gegner schon mit Clyde Edwards-Helaire seine 30 Punkte aufgelegt hat, ne, dann brauchen wir Akers
fürs Upside. Er hat ja nur 20 gemacht. Er hätte easy 40 haben können, aber die Statline ist eigentlich lächerlich, ne, weil er nur 20 Punkte hatte. Hat aber über 100 Rushing Yards, einen Touchdown und sah extrem gut aus. Aber er hatte halt diese Goal-Line-Carries verkackt, ne, deswegen, sonst hätte der easy 35 Punkte gemacht, aber er hat nur 20 gemacht.
Deshalb Edelman. Dann fragt Rocks, James Robinson oder Jameson Crowder?
Scoring haben wir jetzt bei den ganzen Fragen gar nicht beachtet. Irgendwie.
Das ist korrekt. Auch übrigens ein guter Hinweis für den Discord-Channel, für Instagram, für Twitter. Bitte schreibt immer eure Ligagröße, euer Scoring dabei und ja, am besten noch gegen wen die Leute spielen, weil ihr manchmal nur den Nachnamen schreibt und es gibt eben mehrere Robinsons.
Zum Beispiel, ja. Ich habe jetzt für jede Frage habe ich jetzt Halfpoint genommen, ne?
Genau.
Das ändert sich natürlich.
Half PPA, 12 Teamliga. Das ist unser Standard, ja.
Das ändert sich natürlich, wenn ihr jetzt die ganzen Fragen im PPA gestellt habt, dann ist halt ja eure Schuld quasi. Also Scoring immer dazu schreiben. Was war jetzt die Frage?
James Robinson oder Jameson Crowder?
Ich nehme Crowder.
Ja, gegen die Bills sieht es im Slot eigentlich immer ganz gut aus bei den Jets. War letztes Jahr schon so, dass sie Sam Darnold viel unter Druck gesetzt haben. Ich habe eben schon gesagt, James Robinson diese Woche vielleicht nicht unbedingt der Start. Ja, deshalb bin ich da ganz bei dir, ja.
Ja, Jameson Crowder hat letztes Jahr gegen die Bills einmal 16 Fantasy-Punkte gemacht und einmal 17 in Halfpoint. Also, ich nehme Jameson Crowder.
Ja, sehr schön. Dann kommen wir jetzt zur Was-wäre-wenn-Rubrik.
Oh, shit.
So, jetzt bereite dich mal drauf vor.
Geil.
Was wäre, wenn Kyler Murray weniger als 15 Fantasy-Punkte erzielt?
Ja, ich wäre komplett nicht überrascht. Also, das ist auch so eine Sache, ne? Ich habe auch sehr, sehr viele Kyler Murray-Fragen gesehen und da denke ich mir, ey, ihr habt den doch bestimmt in den ersten 8 Runden auf jeden Fall, ne? Manche wahrscheinlich in den ersten 6 Runden gedraftet. Und dann stellt ihr mir die Frage, ob ihr den aufstellt. Ja. Müsst ihr quasi. Ihr habt den so viel gedraftet, ihr müsst den aufstellen. Aber ich wäre nicht so überrascht bei dem Matchup, wenn er nur 15 Fantasy-Punkte macht, aber er hat halt dieses Rushing-Floor-Element, ne? Und deswegen, ich habe ihn zum Beispiel auf 12, knapp vor Jared Goff, weil er kann halt dir easy diesen Rushing-Touchdown laufen, ne? Wie zum Beispiel gestern Deshaun Watson. Bis dato komplett verkackt, dann läuft er diesen Touchdown und hat auf einmal 6 Punkte mehr, ne? Also, die Rushing-Quarterbacks haben einfach einen höheren Floor und deswegen ist Kyler Murray. Ja, wenn er nur 15 macht, wäre ich nicht überrascht, aber ihr stellt ihn natürlich auf.
Jetzt kommt was keiner erwartet. Was wäre, wenn Ezekiel Elliott nur noch 70% der Touches sieht?
Okay, der ist nicht schlecht. Dann startet ihr Elliott trotzdem jede Woche und dann wird Tony Pollard dann flexworthy. Wenn der die anderen sieht, kann ja sein, dass...
Ja, also, ja, das habe ich jetzt vorausgesetzt. Ja, genau. Was wäre, wenn Philipp Lindsay mehr Touches sieht als Melvin Gordon?
Ja, spannend, ey, super, ja, ist geil. Dann, ja, die haben ja schon gesagt, dass das so ein 50-50-Split werden könnte. Dann bräuchte ich noch eine höhere Sample-Size, aber Philipp Lindsay ist ein geiler Typ. Ich wünsche es mir, dass das Talent siegt über dem Geld und über dem Namen. Ich wünsche es mir für Philipp Lindsay. Für mein Dynasty-Team wäre es auf jeden Fall nicht gut.
Jetzt kommt eine spezielle Frage von mir. Was wäre, wenn Mike Evans Chris Godwin outproduced?
Ja, wir wissen alle, dass Mike Evans ein Top 10 Wide Receiver in Real Life ist. Wir sind, also ich glaube, du bist auch Mike Evans Fan. Würde mich auch nicht überraschen, wenn er mehr Punkte macht als Chris Godwin. Ich würde es halt nicht riskieren. Erstens, das Matchup ist mir zu hart. Zweitens, die Woche über mit Verletzungen zu kämpfen gehabt. Ich würde es nicht riskieren.
Okay, jetzt wird's spannend. Was wäre, wenn Antonio Gibson weniger als 8 Fantasy-Punkte erzielt?
Hashtag Ty Johnson.
Nein, so weit würde ich nicht gehen. Nein. Dann würde ich sagen, macht euch keine Sorgen, beobachtet die Situation und behaltet ihn auf jeden Fall. Das ist für mich ein klarer Hold dann.
Ich habe ein Was wäre, wenn für dich. Was wäre, wenn Peyton Barber mehr Punkte macht als Antonio Gibson?
Dann liegt es einfach an der Woche 1, dass sie ihrem Veteran mehr vertrauen als Antonio Gibson. Antonio, das wird niemals passieren. Das war ja mehr eine Fun-Frage hier.
Das ist ausgeartet.
Was wäre, wenn Keel Harry mehr Targets sieht als Julian Edelman?
Oh, dann wäre ich ja da, also mehr Targets, boah, dann wäre ich komplett überrascht auf jeden Fall. Dann, ja, geil, wäre auch cool wieder, weil in Keel Harry, der wird immer gesagt, der kann keine Separation sich verschaffen, was Blödsinn ist, weil er ein Contested Catch Guy ist. Würde mich sehr überraschen, aber ich würde mich freuen. Aber was das Fantasy-wise bedeuten würde, halt, dass er im nächsten Spiel ein Flex-Worthy Start ist und Edelman trotzdem noch ein saferer Spieler ist als in Keel Harry. Breaking News. The Buccaneers are listing Wide Receiver Mike Evans as doubtful. Das ist...
Oh, doubtful. Doubtful questionable questionable ja. Geht noch, aber doubtful ist immer schon...
Doubtful ist...
Ja, ist Scotty Miller-Zeit, oder? Jetzt ist Scotty Miller-Zeit. Nehmt Scotty Miller auf.
Ja, Mike Evans, kompletter Sit.
Ja, wenn er, also ja, mit Hemi und dann doubtful, ja, wenn er spielt, wird er wahrscheinlich sowieso nur die Gegner ablenken, von daher.
Ja, ihr braucht keine Fragen stellen zu Mike Evans, Sit, egal gegen wen.
Okay, dann hätten wir die Was-wäre-wenn-Rubrik tatsächlich abgehakt und ich bin wirklich sehr gespannt, ich habe Bock auf Samstag, aber wie ihr wisst, eine Sonntag. Rubrik fehlt noch, auf Sonntag, ja, Entschuldigung, wir haben Samstag, wenn ihr hört, eine Rubrik fehlt natürlich noch. Und ja, es begann letztes Jahr so ein bisschen als Spaß. Aus diesem Spaß.
Mit Spaß ist nichts mehr, Junge. Hier ist, das ist kompletter Ernst, hier, verdammt, Junge. Gib dir Mühe, Junge.
Genau, aus diesem Spaß wurde tatsächlich bitterer Ernst. Und da habe ich mir gedacht, obwohl wir jetzt schon eine Stunde haben, den bitteren Ernst kann ich nicht alleine durchziehen. Deshalb, Überraschung auch für dich jetzt, habe ich mir einen Gast geholt und... Seid gespannt. Jetzt kommt mein kleines Interview zu Christians Codekicker der Woche mit unserem Gast.
Ey, geil.
Damit sind wir bei Christians Codekicker der Woche 1 gelandet. Und für diese Folge, nachdem ich mit Raphael zusammen in der Offseason immer sehr viel über Kicker gehetzt habe, habe ich mir was ganz Besonderes überlegt für euch. Und zwar habe ich heute zu Gast Ole vom Sunday Morning Kicker Podcast. Hallo Ole, vielen Dank, dass du hier bist.
Hallo Christian, ich protestiere gegen den Namen, aber freue mich sehr, in dieser Lektion dabei sein zu dürfen.
Ja, der Name ist natürlich mit ein bisschen Witz versehen, aber im Fantasy, wie du weißt, wir haben es ja im Vorhinein auch schon besprochen, Kicker sind da nicht so gerne gesehen, aber nichtsdestotrotz ist es meines Erachtens trotzdem wichtig, auch mal eine andere Meinung zu hören und deshalb bist du hier. Und warum du hier bist, kannst du auch mal kurz sagen, weil... Für die Leute, die dich nicht kennen, wie kam es dazu, dass du einen Kicker-Podcast und ich meine sogar auch einen Blog machst, ne?
Ja, mein Name ist Ole, ich komme aus Kiel und ich verfolge Football schon relativ lange und ich wollte halt früher tatsächlich mal Kicker werden, habe mich leider mal ganz schwer am Knie verletzt und habe dann auf Baseball umgesattelt, das ist nicht ganz so körperbetont. Ja, und ich habe im Jahr 2009 angefangen für ein lokales Online-Magazin, die Kiel Baltic Hurricanes hier, das lokale GFL-Team, zu verfolgen, habe über deren Spiele berichtet, habe das bis ins Jahr 2019 gemacht und da habe ich das gemacht, was man heutzutage so macht, oder wahrscheinlich hätte man schon 2011 machen müssen, habe ich nämlich einen Blog darüber gegründet und habe da dann geschrieben und am Ende der GFL-Saison habe ich das Ganze dann umgewandelt in einen Kicker. Blog, denn das war mein eigentliches Ziel, was ich immer schon machen wollte. Habe damit also im vergangenen Jahr angefangen und im Zuge der Corona-Pandemie habe ich das gemacht, was jeder deutsche Football-Blogger gemacht hat, nämlich einen Podcast aufzuziehen und ja, der heißt Sunday Morning Kicker und könnt ihr auf jeder gängigen Audioplattform finden. Etwas Werbung.
Genau, und bei Twitter findet man dich @SundayKicker, wenn ich das richtig aufgeschrieben habe. Genau, also da auch gerne mal ja dir folgen und in die Diskussion mit einsteigen über Kicker. Wie ich schon angesprochen habe, im Fantasy wird der Kicker ja eher stiefmütterlich behandelt. Ich habe auch schon ja in der einen oder anderen Folge gerantet. Aber jetzt ist deine Chance, quasi mal klarzustellen, warum Kicker auch nur Menschen sind und warum Kicker gute Menschen sind.
Warum sind Kicker gute Menschen? Da riecht mich ja schon die Frage auf. Also, ja. Nein. Ja, also man muss natürlich unterscheiden. Wir haben es vorher schon mal ganz kurz angedeutet. Ich verstehe schon, dass im Fantasy-Football Kicker der Wert von Kickern ja nicht ganz so hoch ist. Das ist natürlich im realen Football vollkommen anders. Im Football ist der Kicker halt für 20-30% aller Punkte zuständig, sprich, da willst du schon jemanden haben, der ja seine Sache gut macht. Und deswegen finde ich, ist der Kicker da eine ganz eindeutig unterbewertete Position. Das sieht man auch an den Previews, die man ja insbesondere in diesen Tagen so findet. Da wird ganz häufig ellenlang über den Backup-Guard in der Offensive Line gesprochen, aber kein einziges Wort über den Kicker und noch viel weniger, auch bei mir selber, wird über den Panther verloren. Das ist natürlich sehr schade und ja, in die Lücke stoße ich rein und sage, ja, auch Kicker müssen wahrgenommen werden und das probiere ich dann zu tun.
Ja, was die Real NFL angeht, finde ich das auch tatsächlich wirklich interessant, also mal so was von dieser Warte zu sehen. Ich beschäftige mich ja relativ wenig damit. Von anderen Positionsgruppen ist man ja immer sehr gut informiert, aber Kicker, ja, die sind halt einfach da und ich finde es eben sehr spannend, auch mal was zu den Unterschieden zu wissen, zu den Hintergründen der Spieler, dies und jenes. Also, ja, finde ich super.
Ja, das freut mich sehr. Also eine Sache, die mich bei Kickern immer so fasziniert, ist, dass die haben so einen fast holistischen Ansatz. Da hängt fast alles mit allem zusammen. Also ich könnte jetzt sehr lange darüber diskutieren, wie im letzten Jahr bei den New York Jets Sam Ficken zu seinem Job gekommen ist. Und da könnte man einen ganzen Kreis schließen, wer also mit wem wann wo entlassen wurde. Und das ist so eine der Sachen, die mich da sehr fasziniert. Ja, ich bin auch so ein bisschen Fan so beispielsweise von Signing-Bonussen für Kicker, wenn die also als Undrafted Free Agent mal in die Liga kommen. Also von, ich glaube, $500, das hat Joey Sly im letzten Jahr von den Carolina Panthers bekommen, bis hin zu $20,000, die dieses Jahr Rodrigo Blankenship bekommen hat. Also auch da sind so Stories dahinter und ja, ich, ja, wenn euch das interessiert, hört mal bei mir rein. Da gibt's einiges zu berichten.
Ja, wo du jetzt bestimmte Cuts ansprichst, dies und jenes, ist natürlich für die Leute wichtig zu wissen, was für Kicker sind eigentlich im Moment in der NFL, was sind so die wichtigsten Takeaways aus den letzten Tagen. Es wurden ja wie immer, wenn es an die Roster-Cuts geht, viele Kicker auch entlassen. Was sind so da deine Takeaways, was sind so die größten Überraschungen und eben auch die, ja, vermeintlich, also was wir auch als Fantasy-Spieler mitnehmen können von diesen Roster-Cuts, also vermeintliche Sleeper, sage ich mal, in dem Sinne.
Also die größten Überraschungen sind die Rookies. Zum einen bei den Los Angeles Rams hat sich deren Siebtrunden-Draftpick Sam Sloman durchgesetzt. Der hatte eine Competition gegen Lirim Hairulahu, das ist ein erfahrener CFL-Kicker gewesen, also aus der Canadian Football League, und gegen Austin McGinnis, relativ unbekannt. Der hat sich aber anscheinend im Camp auch sehr gut durchgeschlagen. Sloman hat sich da aber durchgesetzt und ja, die Rams, ja, durchaus ein interessantes Team, sicherlich ein Spieler, den man im Auge behalten sollte. Andere große Überraschung bei den Indianapolis Colts hat sich der Rookie Rodrigo Blankenship, auch ein Undrafted Free Agent, der hat letztes Jahr den Lou Rosa Award, das ist der Preis für den besten College-Football-Kicker, gewonnen. Der hat sich durchgesetzt gegen Chase McLaughlin, von dem man eigentlich dachte, der hat ein super Camp gehabt, aber da kann man auch mal wieder sehen, dass man nicht alles glauben darf, was man so von der Presse aus Camps hört. Ja, also dieser Camp-Hype, den ihr auch schon häufiger angesprochen habt, gibt es auch bei Kickern, also es ist nicht so, dass viele ausgenommen sind, sondern da wurde gesagt, ja, McLaughlin, das sieht super aus, da soll man nicht so viel drüber nachdenken, lass den bloß bei den Colts, denn er hat am Ende der letzten Saison gut abgeliefert für die, aber ja, Rodrigo Blankenship hat sich da durchgesetzt. Bei den Buffalo Bills, das ist schon vor ein, zwei Wochen rausgekommen, auch da, die gehen mit einem Rookie, Tyler Bass, auch ein 6-Runden-Pick war es, glaube ich, dieses Jahr der Bills gewesen, hat sich durchgesetzt gegen Steven Hauschka, hatte da so ein bisschen Salary-Cap-Gründe, nimmt man zumindest an, denn auch Hauschka soll sich im Camp sehr gut verkauft haben. Tyler Bass, große Upside, also den Namen würde ich mir wirklich merken, der hat nämlich wirklich, im Englischen sagt man das schon, einen Cannon for a Leg, also der hat ein ordentliches Schussbein. Ja, muss man aber gucken. Ich bin kein ganz großer Freund von Rookie-Kickern, was sowas angeht. Da sollte man vielleicht am Anfang ein bisschen vorsichtig sein. Und wir haben die interessante Situation bei den New England Patriots. Die haben nämlich überhaupt keinen Kicker zurzeit auf dem Active Roster. Die haben nur zwei Kicker im Practice Squad, nämlich ihren Draftpick Justin Rohrwasser und Nick Folk, der schon letztes Jahr für die gespielt hat. Und die werden sich jetzt eine Corona-bedingte Regeländerung zunutze machen, gehen wir zumindest davon aus. Die werden nämlich jeweils am Samstag einen der beiden Kicker als active erklären. Das kann man dieses Jahr machen. Man kann zwei Spieler aus dem Practice Squad active erklären. Und ja, einer von den beiden wird dann der Kicker sein. Und ja, die sparen damit dadurch ganz einfach einen Rosterplatz. Und das ist immer wieder eine Regel komplett zu einem Vorteil für sich angewendet. Sowas können nur die Patriots.
Ja, was hältst du von diesem Vorgehen? Also wenn wir jetzt über den Respekt gegenüber Kickern sprechen, finde ich, ist das ja schon mal so ein Zeichen, wo man denkt, der ist vielleicht nicht ganz gegeben.
Ja, ich finde es von der Art, wie man das macht, finde ich es genial. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, dass wie man das macht, das ist wieder so, es gibt ja diese Redensart, ja, Bill Belichick spielt Schach, alle anderen spielen nur Candy Crush und ja. Na, so ein bisschen so wirklich den Eindruck. Das kannst du allerdings natürlich auch nur machen, wenn du zwei Kicker hast, die sonst keiner haben will. Ja, du könntest zwar die protecten, auch das ist ja neu, dieses Jahr im Practice Squad. Normalerweise kann man die Spieler ja vom Practice Squad direkt ins Active Roster eines anderen Teams signen. Jetzt kann man vier Spieler jede Woche protecten, aber halt auch nur viermal im Jahr. Und das bedeutet also, die sind sich ziemlich sicher, kein Mensch will Justin Rohrwasser haben, kein Mensch will Nick Folk haben. Das bedeutet dann auch, dass man in der NFL generell deren Kicker nicht ganz so hoch ansieht. Also das kannst du tatsächlich nur machen, wenn du halt Nick Folk deine Nummer eins ist, der jetzt nicht unbedingt bekannt ist dafür, dass er der allerbeste Kicker in der Liga ist.
Ja, ich habe in einer Folge auch mal gesagt, dass Kicker sowieso sich alle sehr ähnlich sind, weil sie irgendwie alle um die 80% mittlerweile, ja, sagen wir mal 75-80% Field Goal Percentage erreichen. Da ist natürlich, also das würde ich dem entgegnen, ne? Kicker sind sowieso irgendwie alle gleich, deswegen brauche ich jetzt nicht den Star-Kicker, sondern kann das genauso machen wie die Patriots. Was würdest du zu so einer Aussage sagen?
Das würde ich in den Fantasy-Bereich tatsächlich als ja, das würde ich unterschreiben. Im realen Bereich macht halt doch schon einen Unterschied, wie gut ein Kicker in einer bestimmten Situation zum Beispiel ist. Ja, es hat einen Grund, warum Justin Tucker so viel Geld bekommt, weil du genau weißt, wenn der am Ende des Spiels in 45 hat, Field Goal probiert, dann ist dieses Field Goal zu 90%, 91% gut. Ja, und wenn du halt einen anderen Kicker hast, der weiß nicht, Mason Crosby beispielsweise, da weißt du, der Kick ist nur zu 80% gut. Ja, und das macht da dann also schon einen Riesenunterschied. Für im Fantasy, ich habe mir das mal aufgeschrieben, ich dachte mir, ich muss ein bisschen vorbereitet hier in die Sendung, keine Ahnung habe dafür. Ich habe mal geguckt, also der durchschnittliche Kicker macht 8 Punkte etwa pro Spiel mit einer Standardabweichung von 1,7. Das ist also quasi nichts. Ja, also sprich, du hast vollkommen recht, du kannst Kicker A gegen Kicker B austauschen, ohne dass da viel was passieren wird. Ja, du hast irgendwie eine Reichweite der Kicker, die Kicker machen pro Spieltag irgendwo zwischen 6 und 12 Punkte. Ja, und mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwo so bei 9 oder 10 ist. Und das ist dann relativ egal, ob du Young Weko reinholst oder Jake Elliott, ja, von den Philadelphia Eagles bzw. den Atlanta Falcons. Da kommt es dann tatsächlich eher drauf an, gegen wen spielen die gerade und wie ist deren Offense drauf. Also bekommt er denn überhaupt Chancen? Das ist natürlich bei manchen Spielern auch ein größeres Problem.
Ja, und es gibt natürlich immer diese Kicker, die gerade an einem Spieltag dann komplett ausrasten und irgendwie bei 20 landen, ja, und damit entweder dein Matchup versauen, wenn sie beim Gegner sind, oder eben deins gewinnen. Und da ist jetzt genau die Frage, wie kriegen wir raus, wer das in Woche 1 ist? Gibt es für dich sogar eventuell auch Kicker, die man die ganze Saison behalten könnte? Ich würde sagen, das könnte man bei Butker, Tucker und Lutz könnte man das vielleicht machen.
Sehr gut. Ich merke, du bist ein großer Experte in dem Gebiet. Aber genau die drei, wenn du die drei hast, dann mach dir keine Sorgen mehr. Ne? Dann wenn die Bye Week haben und dann holen einen anderen rein. Aber wenn du Tucker, Butker, Lutz hast, dann hast du schon mal alles richtig gemacht in Kicker-Auswahl. Ich habe noch einen vierten Namen und ihr sagt immer, man soll sowas nicht machen, man darf keine persönlichen Präferenzen reinbringen, aber ich muss es in dem Fall doch tun. Mein vierter Spieler, den ich so ganz oben in meinem Tier 1 hätte, das wäre Matt Prater von den Detroit Lions. Nicht unbedingt, weil ich Detroit so toll finde, aber Matt Prater sieht einfach so aus, als wenn der immer 20 Minuten vorm Spiel von dem Pub nebenan von der Bar weg. Und ich liebe ihn einfach. Das ist trotzdem ein super Spieler, das muss man ganz klar machen. Super Spieler mit, hält auch den NFL-Rekord für das längste Field Goal. Aber also Matt Prater, nimmt den. Also das ist ja großartig.
Ja, wir sagen ja auch immer, ihr müsst euer Team mögen. Also von daher ist das ein echt gutes Argument, ne?
Ja, also Matt Prater, kommt gleich noch einer davon. Wenn diese vier vielleicht nicht mehr verfügbar sind, dann kann man Greg Zuerlein beispielsweise, Dallas Cowboys, was man so Camp Hype hört, super gewesen im Camp, hat wohl irgendwie 61 Yard Field Goal mal daneben gesetzt. Das war alles. Mhm. Alles getroffen. Also ganz heiß, was wahrscheinlich bedeutet, dass der am Sonntag alles daneben schießt. Aber naja, schauen wir mal. Brent McManus von den Denver Broncos. Nicht besonders gut, über 50 Yards, da das spricht so ein bisschen gegen die Theorie, dass die hohe Luft in Denver den Kickern immer hilft, aber ich hatte mal ein Interview mit Dominik Eberle gesagt, der meinte, ja, bringt vielleicht 1-2 Yards, aber das Problem ist, was du hast, ist, du hast dafür häufig auch richtiges Mistwetter halt in Denver. Das ist diese Woche übrigens auch so, die hatten gestern einen Schneesturm und morgen sollen wieder 29.
Ja, genau. Das habe ich auch gesehen.
Dann hatte ich noch Chris Boswell von den Pittsburgh Steelers. Der fliegt bei mir immer so ein bisschen unter dem Radar. Der ist auch ein sehr guter Kicker, auch im langen Bereich ziemlich gut. Und dann der arme Mann von den Jacksonville Jaguars, Josh Lambeau. Ich bin ja der Meinung, dass es ein schlechtes Zeichen für ein Team ist, wenn der Kicker der beste Mann auf dem Platz ist. Aber ja, in dem Fall ist es, glaube ich, wirklich so.
Ich sehe gerade hier zum Beispiel Chris Boswell. Ich bin ja in einer Liga, muss ich den Hörern sagen, in einer Liga, die tatsächlich mit Kickern und sogar Pantern spielt. Das ist die Analytics-Liga aus den USA, was irgendwie so ein bisschen paradox erscheint, aber ja, es ist so. Da habe ich Robbie Gold, spricht man ihn bestimmt aus, wie die, also ich habe immer ein Aussprachenproblem.
Ja, nee, der kommt in meinem dritten Tier, also in der nächsten.
Ja, da bin ich ja schlecht unterwegs.
Ah, nee, da bist du schon ganz gut. Wie gesagt, also du hast die großen drei und danach ist es wirklich fast austauschbar. Also ich komme nachher noch zum Paar, wo ich sagen würde, oh, um die würde ich jetzt einen kleinen Bogen machen, aber Robbie Gould, da bist du gut dabei von den San Francisco 49ers. Dann hätte ich da noch Gonzalez von den Arizona Cardinals, den Gonzalez. Dustin Hopkins vom Washington Football Team, auch so ein Spieler, der immer so ein bisschen unterm Radar fliegt, aber ich möchte da kurz auf Joey Sly eingehen von den Carolina Panthers. Das war letztes Jahr der Spieler, der am meisten viel kurz über 50 Yards probiert hat. Und Ron Rivera, jetzt Coach in Washington, ich glaube, der wird Hopkins öfter mal ein Go geben, auch ein langes Field Goal zu probieren. Und Hopkins ist auch ein guter Kicker über 50 Yards, sehe ich.
Okay.
Sage ich jetzt gerade und gucke auf die Statistiken und sehe, dass er ja, unterdurchschnittlich ist, aber ich glaube, der wird einfach sehr viel mehr viel kurz erst
ganz probieren. Ja, du weißt, eine starke Behauptung ist besser als ein schwacher Beweis, deswegen
ja, ich
ist sollte, erst gut.
Genau, ich sollte es einfach so spielen, dass die Zuhörer dann selber das rausfinden lassen. Und dann noch hier die Kategorie Matt Prater. Ich komme gerade von der Schicht und muss jetzt hier noch eine Football durch die Gegend kicken. Randy Bullock von den Cincinnati Bengals. Also der ist noch stärker in der Fraktion. Ich trinke gerne mal ein Bier, sieht zumindest so aus, als Matt Prater. Den nehme ich auch da rein. Auch ein sehr konstanter Kicker, muss ich dazu sagen. Auch ein bisschen underrated. Und wer weiß, ich als Ohio State-Fan habe ich ja gewisse Sympathien für Joe Burrow. Wer weiß, vielleicht klickt die Offense da ja und der bekommt richtig was zu tun.
Ja, da bin ich tatsächlich auch sehr gespannt. Jetzt, ich habe ja eben Robbie Gould schon angesprochen. Der ist, ich habe bei Fantasy Pros gerade mal geguckt, für Woche 1 die Projections, da ist der auf Kicker-Rang 4. Was würdest du sagen für Woche 1? Wer ist da so dein Pick des Tages, sage ich? Ich will jetzt den Namen nicht sagen, aber dein Kicker der Woche.
Mein Kicker der Woche. Also ich gebe jetzt mal einen generellen Tipp. Und zwar Robbie Gould, der von dir sehr geschätzte Kicker der San Francisco 49ers, ist ja auch schon ein etwas erfahrener Kicker. Und damit wir das mal nett ausdrücken, sprich, der spielt schon ein paar Tage in der Liga. Und der hat ein Interview gegeben, wo er eine Sache gesagt hat, die ich im ersten Moment so ein bisschen fast lächerlich gemacht habe, nämlich, dass er meinte, dass wenn keine Fans im Stadion sind, das wird einen Kicker stören. Ja, und dann würde ich mir denken, ja gut, wenn du hier von 80.000 ausgebuht wirst, ist das vielleicht schlimmer, als wenn alles ruhig ist. Aber je mehr man drüber nachdenkt, beim Kicken ist es halt ähnlich wie beim Golf. Und man möchte alles immer genau gleich machen. Und man möchte halt auch immer genau die gleichen Bedingungen haben. Und er hat dann auch gesagt, ja, wenn halt keine Zuschauer im Stadion sind, dann verändert das beispielsweise auch den Wind. Das ist alles ein bisschen anders, wenn keine Zuschauer da sind. Und Kicker konnten das bisher halt nur in ihrem eigenen Stadion ausprobieren, wie so etwas ist ohne Zuschauer. Deswegen bin ich sehr bullish, um es mal englisch auszudrücken, in der ersten Woche für Heimkicker. Also Heimkicker, glaube ich, haben einen gewissen Vorteil. Und wenn ich jetzt mal einen Namen nennen darf, und ich glaube, das ist eine Falle von euch, ne? Weil da kann man doch nur verlieren, oder?
Ich weiß es nicht, ich bin gespannt auf den Namen.
Ich sage jetzt Young Waco, Seattle at Atlanta.
Das ist der Kicker Atlanta Falcons. Ja, ich sehe gerade, der ist leider in meiner Liga schon vergeben. Sonst hätte ich voll auf dich vertraut und dich dann nach dem Spieltag eben auch angeraunt, wenn es nicht geklappt hätte.
Ja,
aber das kann ich leider nicht.
Okay, also ich dann lass mich hier ganz kurz auch meine Liste einmal durchschauen, wie wir noch haben. Prater ist wahrscheinlich auch schon weg, ne? Das at Detroit. Sam Sloman? Der Rookie bei den Los Angeles Rams?
Der ist tatsächlich noch da, ja?
Ja. High Risk, High Reward. Also Dallas at Los Angeles.
High Risk, High Reward ist genau das, was ich in dieser Liga brauche. Kann der lange Field Goal schießen?
Ja, kann der. Aber das Problem ist, ob sie ihm das zutrauen werden. Das ist bei Rookies immer so ein bisschen tricky. Aber mit dem will ich es probieren.
Okay, also ist unser, ich muss es sagen, ist unser Code-Kicker der Woche ist jetzt Sam Sloman von den Los Angeles Rams.
Oh mein Gott.
Damit
selten bin ich so nervös gewesen.
Ja, jetzt wird alles auf dich einprasseln nach dem Spieltag, aber du wirst natürlich den Leuten den Spieltag gewinnen, deshalb ist alles super. Ich habe noch ich wollte noch eine Sache ansprechen, und zwar, du hast es eben schon gesagt, was so die Psyche von Kickern und so angeht. Wir haben auch kurz im Vorgespräch darüber gesprochen, gibt bei The Athletic einen neuen Artikel von, ich glaube, Montag oder so. Da wird geschrieben, dass Kicker im College immer besser werden. Seit 2000, wo das Field Goal Percentage noch bei 67% war, wie gesagt, heute ist es irgendwo bei 75, 80, so die Region. Das liegt natürlich vordergründig daran, dass die Leute sich jetzt auch wirklich aufs Kicken konzentrieren. Es gibt da von, wie hieß er,
Cole's Kicking, ja.
Genau, Cole's Kicking hat er 2000 ins Leben gerufen. Da ist es wirklich eine Kickerschule. 11 der gedrafteten Kicker der letzten 5 Jahre kommen daher. Und nur noch 3 andere kamen eben aus anderen Sportarten wie Fußball. Aber Meine Frage zielt eigentlich darauf ab, was spielt die Psyche so für eine Rolle auch im College? Das ist ja wahrscheinlich auch ein großer Faktor, wenn man dann in so einem Kickercamp wirklich nur aufs Kicken fokussiert ist, dass man die Psyche einfach besser in den Griff kriegt. Ich denke da zum Beispiel an, du hast ja eben Zane Gonzalez von den Cardinals zum Beispiel gesagt, ich kann mich noch an seine erste Saison bei den Browns, war es, meine ich, erinnern, wo er ziemlich, er war ein guter Kicker, man wusste das, aber immer wenn es dann an die Field Goals, vor allem gegen Ende des Spiels ging, hat er einfach verkackt, weil er mit dem Druck nicht klar kam. Meinst du, das hat auch einen Einfluss darauf, wenn man so eine Kickerschmiede hat, dass die eben von der Psyche her auch NFL-ready werden?
Ja, also unbedingt. Also wenn man sich mal Videos anguckt, wie das da abgeht, also da ist Competition von der ersten Sekunde an. Ja, also da stehen die ganze Zeit 40, 50 andere Gegner von dir herum, die ja auch, das sind häufig Camps, wo halt sehr viele Scouts, also oder Recruiter heißt es ja im College, dann sind die sich das angucken. Und da geht's halt die ganze Zeit nur um Competition. Also da wird jeder Punt, jeder Kick wird von dir beurteilt, den gucken sich die Leute an, den gucken sich deine Gegner an, die dann halt auch nur 3-4 Meter von dir entfernt stehen. Und wenn du sowas von Anfang an lernst, das kostet übrigens auch eine Menge Geld, also diese Camps sind nicht umsonst, ne? Die verdienen ganz gut damit. Du bezahlst nur dafür, dass du da ein bisschen was lernst, aber teilweise auch richtig runtergemacht wirst. Und natürlich hat es einen Einfluss auf dich, ne? Du lernst von Anfang an, dass du da komplett abschalten musst. Und das können halt nur wenige, ne? Also die technische Bewegung selber, so einen Kick durchzuführen, ich würde mal sagen, das kann jeder deutsche Sechsliga-Fußballer relativ schnell lernen. Aber die hier dazu, das dann wirklich hinzubekommen, das ist halt eine ganz andere Liga. Und da ist der Sprung halt übrigens auch sowohl von der Highschool aufs College natürlich schon mal riesig. Ne? Stell dir vor, du hast vorher in Highschool gespielt, wo 2000 Zuschauer waren und jetzt auf einmal stehst du im Ohio Stadium oder bei Tennessee oder so, ja, wo dann plötzlich 90, 100.000 Leute sind. Das ist natürlich eine Riesensache und deswegen, also die Psyche ist fast mit das Wichtigste bei Kickern, nämlich, dass die das alles abschalten können und immer den gleichen Vorgang wiederholen können, egal wie die Bedingungen sind.
Ja, vor allem müssen sie wahrscheinlich auch darauf getrimmt werden, nach den Spielen dann einiges auszuhalten. Ich erinnere mich da gerne an so das Spiel, was dir wahrscheinlich gefallen haben wird als Ohio-Fan. Die Michigan State University gegen Michigan. Blake O'Neill mit seinem Fumble in den letzten 4 Sekunden, wo Michigan State dann auch das Spiel gewonnen hat. Also was da auf den Jungen eingeprasselt ist, ich weiß nicht, ob es tatsächlich so war, aber kann ich mir gut vorstellen. Und dann musst du eben auch mit sowas klarkommen. Ne? Da tun mir die Leute manchmal echt tatsächlich sehr leid, weil ja, theoretisch hätte man das Spiel vorher schon gewinnen können, aber es hängt dann trotzdem und wird immer auf diesen einen Spieler projiziert. Deswegen ist so eine Kickerschmiede, glaube ich, ja, schon ganz sinnvoll und gut.
Ja, ja, also man sieht ja auch, Zane Gonzalez beispielsweise, der zurückgekommen ist, ja, von seiner doch sehr schlechten Saison bei den Cleveland Browns und jetzt bei den Arizona Cardinals ganz hervorragend war. Deswegen, man muss da immer gucken, welchen Gonzalez kriegt man, den Cleveland Gonzalez oder den Arizona Gonzalez. Im Moment haben wir immer den Arizona Gonzalez gehabt, super gelaufen. Daniel Carlson, der Kicker der Las Vegas Raiders, der hat ähnliches Jahr durchgemacht. Der war vorher bei den Minnesota Vikings, hat da dann in einem Spiel, ich glaube, 3 potenzielle Game Winner gegen Green Bay versemmelt, am nächsten Tag entlassen worden und ja, im ersten Moment denkt man sich ja, von dem hört man auch nie wieder was. Aber der ist zurückgekommen, hat dann bei den Raiders eine gute Halbsaison gespielt. Und dann, ja gut, in der letzten Saison hat es, was war jetzt nicht mehr ganz so gut, deswegen Dominik Eble hat durchaus Chancen da bei den Las Vegas Raiders. Ein guter Platz für ihn. Aber da muss man halt auch erstmal zurückkommen. Ne? Also du hast da irgendwie 3 Field Goals, jeder von denen hätte das Spiel gewonnen, daneben gesetzt, wärst entlassen. Ne, das musst du halt auch verändern können. Und du siehst ja bei anderen, Blair Welch, ich weiß nicht, ob der Name noch was sagt. Der ist dann nicht mehr wirklich zurückgekommen. Ne? Mhm. Der Name ist quasi verbrannt. Das, obwohl er über seine Karriere hinweg ein exzellenter Kicker war.
Ja, hoffen wir, dass Dominik Eberle nicht verbrannt wird. Du hast ihn schon öfters angesprochen. Das ist ja ein deutscher Kicker von Utah State, der jetzt bei den Las Vegas Raiders ist. Ja, für Leute, die sowas geil finden, wenn so ein Deutscher in der NFL ist, das nochmal kurz am Rande erwähnt. Ich würde sagen, falls du nicht noch einen ganz speziellen Take hast, wäre es das mit unserem Kicker, ach, wie hieß er jetzt noch?
Matt Stroman.
mit unserem Kicker Sam Sloman, genau, vielen Dank, von den Los Angeles Rams, stellt ihn diese Woche auf. Und ja, wie gesagt, hast du noch irgendeinen speziellen Take?
Ich möchte nur ganz kurz anmerken, dass ich ja wirklich gar keine Ahnung von Fantasy Football habe. Ich habe aber, das kennt wahrscheinlich keiner mehr, bei Yahoo Sports konnte man schon ab dem Jahr 2002 Fantasy Football spielen. Und das habe ich auch tatsächlich gemacht. Und ich habe jedes Jahr da ein oder zwei Teams gehabt. Also das war wirklich so ein, du klickst dir einfach was zusammen. Ja, also ich habe 3 Minuten investiert. Und ich möchte deswegen als Vorwarnung für alle, mein Winning Record konnte man sich da angucken. 221 Siegen, 198 Niederlagen und 2 Unentschieden. Also ich habe ein Winning Percentage von 52,7%. Ich bin also quasi der Jeff Fischer des Fantasy Footballs.
Aber immerhin.
Immerhin, das ist positiv.
Für 3 Minuten Arbeit die Woche ist das doch super.
Also, ja. Ich war auch etwas überrascht darüber.
Ja, sehr schön. Dann auch jetzt offiziell nochmal vielen Dank an dich. Es hat mich sehr gefreut. Hört alle den Sunday Morning Kicker Podcast überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Folgt ihm über Twitter @SundayKicker. Und ja, vielen Dank an dich nochmal. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch ganz herzlichen Dank für die Einladung.
So, jetzt seid ihr für Christians Codekicker der Woche 1 gut vorbereitet.
Wie geil was ich noch ist das eigentlich? Wie geil ist das?
Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also ich bedanke mich auch jetzt am Freitag nochmal recht herzlich. Das Interview beziehungsweise die Aufnahme haben wir am Mittwoch, wenn ich mich richtig erinnere, gemacht. Am Freitag bedanke ich mich nochmal recht herzlich bei Ole. Ja, bin gespannt. Er hat vor allem als erstes, muss ich jetzt nochmal sagen, Young Ho Koo erwähnt als Codekicker. Der ist 43% geowned, das heißt, der ist gar nicht so viel geowned, wie ich in der Aufnahme der Folge dachte. Ja, daher könnte ich überlegen, ob ihr den vielleicht vor Sam Sloman sogar holt. Aber vor beides wem? Namen Sam Sloman, dem Kicker der Los Angeles Rams. Ja, ich vorher auch nicht. Deswegen muss eigentlich Sam Sloman der Codekicker der Woche sein.
Und, Slowman ja. heißt der?
Slowman, ja. Also ohne W, Slow, aber ohne W, Slowman.
Okay, Ja,
wie dem auch sei. Damit sind wir dann irgendwie nach 1,5 Stunden, wenn ich das hier rangeschnitten habe, wahrscheinlich schon am Ende. Schon. Und ja, lasst uns Feedback da, fragt uns alles da, Zit-Fragen überall und seid am Dienstag am Start, wenn wir unsere Waiver-Wire-Empfehlung nach diesem unfassbar geilen NFL-Start geben.
Ja, ein kurzer Reminder nochmal auf an Patreon. Kommt auf jeden Fall, schaut da auf jeden Fall vorbei. Die Rankings werden mein Gott, ey, dieses Englisch-Deutsch, ne, die ganze Zeit geupdatet, werden aktualisiert. Schaut auf jeden Fall vorbei. Das sind, wie gesagt, die Mittwoch-Rankings sind keine endgültigen, die Samstag-Rankings und ich werde am Sonntag auch nochmal aktualisieren. Also ihr habt auf jeden Fall viel Spaß auf Patreon und vergesst das Gewinnspiel nicht, ne? Meldet euch bei Twitter und Instagram an, folgt uns und nehmt am Gewinnspiel teil.
So ist es. Ja, bis Dienstag wünschen wir euch ein schönes Wochenende und sagen, ja, bis dann bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.